Mein Name ist Jörg Linke. Ich freue mich sehr darüber, ein paar Worte über meine liebe Freundin und Weggefährtin Christina Hilker sagen zu dürfen. Christina und ich haben uns kennengelernt auf einer der legendären Weinreisen an die Loire mit Toni van der Brooke. Was mich bei Christina immer sehr beeindruckt hat, war ihre Präzision und ihr Tiefgang bei der Beschreibung von Wein in der Kombination mit Speisen. Das hat sie meiner Meinung nach gemacht wie kaum jemand anderes in dieser Wein- und Sommelier-Welt und war für mich einfach immer ein großer Gewinn, sie danach zu fragen und ihre Beschreibungen zu hören und zu erleben. Weggefährtin sage ich deshalb, weil ich sehr viele Projekte und Veranstaltungen gemeinsam mit Christina organisiert habe. Das auch deshalb, weil ich Christina so sehr schätze für ihre Zuverlässigkeit, für ihre genauen Recherchen, für ihre Präzision, die sie in ihrer Arbeit an den Tag legt. Das ist wirklich auch sehr, sehr außergewöhnlich. Weggefährtin sage ich deshalb, weil ich sehr viele Projekte und Veranstaltungen gemeinsam mit Christina organisiert habe. Das auch deshalb, weil ich Christina so sehr schätze für ihre Zuverlässigkeit, für ihre genauen Recherchen, für ihre Präzision, die sie in ihrer Arbeit an den Tag legt. Das ist wirklich auch sehr, sehr außergewöhnlich. Projekte waren vor allem natürlich die Blindprobe Sensorium, die jetzt auf der Pro Wein im Rahmen der Sommelier Union ihre Renaissance gefeiert hat. Christina ist sicherlich eine meiner allerersten Adressen, wenn ich Sommelierwissen und Ratschläge brauche rund um Wein. Das ist sicherlich ganz wesentlich. Ich empfinde die Freundschaft und die Vernetzung zu Christina über all die Jahre als großes Privileg und als große Freude einfach und auch als große Motivation in meinem Beruf als Weinimporteur und auch in Sachen Weinausbildung, Weininformation. In all der Zeit haben wir natürlich auch ein paar lustige Dinge erlebt. Ich erinnere mich da an ein Blindprobeseminar, das Christina geleitet hat. Und ich habe mich um den Einlass gekümmert. Das war damals eine Schulklasse im Bildungshaus in Klosterneustift, eine Klasse aus der Waldorfschule. Da hat sich Christina mit sehr viel Mühe ein alkoholfreies Seminar in der Blindprobe einfallen lassen. Als die Gruppe dann aus dem Seminarraum kam, das ist mir auch durchgewischt am Anfang, hatte eine jungen Seminarteilnehmerinnen hatte seine Hausratte mit in den Seminarraum genommen und Christina hatte sich dann gleich danach ein bisschen bei mir darüber beschwert, dass irgendjemand im Seminar immer auf den Tisch getrommelt hat mit den Fingern. Und ich musste Christina dann sagen, du, das tut mir leid, das war kein Mensch, der da auf den Tisch getrommelt hat. Wahrscheinlich war das kleine Tier unterwegs. Aber sie hat das auch gut weggesteckt und sehr darüber gelacht. Ich freue mich jetzt vor allem auf viele weitere Unternehmungen mit Christina, auf reichlich Zusammenarbeit mit ihr und ja, ich freue mich auch darüber, dass du, lieber Silvio, der Christina hier einen Podcast widmest, den hat sie, weiß Gott, verdient.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sommelier, die interessantesten Weinkenner unserer Zeit. Eigentlich müsste ich ja heute wieder Weinkennerin sagen, beziehungsweise Sommeliere, denn mit Christina Hilker haben wir einen der renommiertesten Sommelieren im Prinzip der deutschen Weingeschichte zu Gast. Gelernt hat sie im Hotel Barreis in Bayersbronn, war im Hotel du Pas in Obernay im Elsass tätig, im Landgasthof Paulus und hat eigentlich ihren absoluten Karrierehöhepunkt als Sommeliere, bevor sie Mitgesellschafterin der Geschäftsleitung Süd von Sommelier Consult wurde, im Restaurant Speisemeisterei gehabt. Während dieser Zeit hat sie an etlichen Wettbewerben teilgenommen und diese auch gewonnen. Unter anderem bei der Trophy Ruina 2003 als beste Sommeliere Deutschlands. Sie war Sommeliere des Jahres beim Bertelsmann Verlag und beim Gomio. Ja, und heute ist sie hier und ich freue mich sehr auf das Gespräch. Und bevor wir in das Gespräch einsteigen, möchte ich mich auch diese Woche bei der Schlumberger Gruppe bedanken für einfach die ganz grandiose Unterstützung. Dank Ihnen ist dieses Projekt möglich und dank Ihnen zählen wir jetzt schon die Nummer 73 in unserer Sommelierliste. 73 Sommeliers, großartig. Also, daher ein großes Dankeschön an die Schlumberger Gruppe mit den Handelshäusern Schlumberger, Segnitz, Consiovini und dem Privatkundenportal Bremer Weinkolleg. Ja, dank Ihnen ist sie heute hier. Herzlich willkommen, liebe Christina Hilger! Hast du schon mal eine Live-Aufzeichnung im Fernsehen gehabt?
Nein.
Magst du Fernsehen?
Schauen oder im Fernsehen sein?
Im Fernsehen sein. Du warst ja auch schon bei einigen, ne? Du warst bei Gusto TV, glaube ich, hast du eine Zeit lang den Weintipp gemacht? Oh ja, das klingt jetzt nicht so begeistert.
Nee, ich glaube, ich bin niemand, der per se die Bühne sucht und auch ich bin jetzt niemand, der unbedingt im Fernsehen sein muss, ja, und sich da präsentieren will oder so. Ich bin, glaube ich, für die große Bühne nicht so geeignet, ja. Also ich habe eher lieber so den kleineren Rahmen und es gibt natürlich Kollegen, also gerade mein Geschäftspartner, der Christian Frenz, der kann das wunderbar vor 200 Leuten sprechen.
Der kann das wirklich, ne? Christian,
ja, der kann das super. Hin.
Jedes Wort ist unterhaltsam, das finde ich halt so krass.
Ja, super.
Das ist, aber ich finde auch, jedes Medium hat eine unterschiedliche Ansprache, also jetzt wie zum Beispiel Fernsehen. Mhm. Weil dieses Visuelle kommt noch mit zu. Ich finde, das baut nochmal einen ganz anderen Druck auf. Live ist nochmal wesentlich krasser, weil du das Gefühl hast, ich weiß nicht, ich war irgendwie 2-3 Mal bei Live-Shows dabei. Und dann kommt so dieser Gedanke, hey, ich kann jetzt eigentlich auch sagen, was ich will. Weißt du, dass man irgendwie so irgendwas voll Freches raushaut oder so. Aber man verkrampft noch viel eher. Jetzt bei Podcast oder bei Radio geht es. Aber Fernsehen ist noch viel, viel anstrengender und bist du aufgeregt bei sowas oder bist du heute aufgeregt?
Bei Fernsehen? Nee, ich bin nicht
allgemein
aufgeregt. Ich rede ja mit dir, Silvio. Wir kennen uns ja, wir mögen uns und das ist ja eine sehr vertraute, freundschaftliche Atmosphäre. Also ich bin jetzt nicht nervös. Aber im Fernsehen war ich schon nervös, muss ich sagen. Ja. Und dann muss man halt auch auf die Körpersprache achten, ne? Dass man, wie man dann rüberkommt. Und also ich neige zum Beispiel auch dazu, von mir kann man irgendwie 10 Bilder machen und bei 9 habe ich die Augen irgendwie zu oder so. Und es gibt so Fotogesichter. Also ich finde so Leute, da hältst du die Kamera drauf und es sieht einfach 10-mal toll aus. Und das bin ich jetzt eher weniger. Und die besten Fotos entstehen, glaube ich, immer, wenn man mir vorher nicht sagt, dass ein Foto gemacht wird. Also ich mache ja im Moment auch viel mit der Dorit Schmidt und die schafft es immer, mich zu fotografieren und ich bekomme es gar nicht mit und das sind die besten und schönsten und entspanntesten Bilder dann. Also
dank Instagram habe ich es gelernt, mich zu akzeptieren. Also wie jetzt beim Podcast habe ich es gelernt, meine Stimme zu akzeptieren, die ich immer noch nicht mag und wo ich es immer, ich muss mir den Kram ja immer wieder anhören und irgendwann geht die Stimme wirklich so auf den Sack, wenn du es den ganzen Tag dann irgendwo hörst. Aber ich habe es dann gelernt, das zu akzeptieren. Durch Instagram habe ich es gelernt, so mein Gesicht zu akzeptieren, obwohl ich das auch nicht mag, so in den Fokus gerückt zu werden in irgendeiner Form. Und ich bin halt auch immer schrecklich aufgeregt. Also selbst beim Vierertisch war ich richtig, richtig aufgeregt, da hinzugehen und dann irgendwie so dann an dem Tisch im Mittelpunkt zu stehen. War gar nicht so meins.
Ja, ich muss auch sagen, ich kann mir das nicht anhören. Also ich muss mich dann echt zwingen. Also ich habe schon öfters mal Radioaufnahmen auch gemacht. Ich habe ja so eine Art Werbepartnerschaft mit Teinacher und da werde ich dann immer mal vom Weindorf interviewt für die neue 107.7 und ich vermeide es dann immer, mir das im Nachhinein anzuhören. Also ich finde irgendwie immer, ich höre mich dann immer nicht gerne selber reden oder es ist noch ungewohnt. Wahrscheinlich ist es auch eine gewisse Routine, die mir da fehlt. Wenn ich das jetzt einmal in der Woche machen würde oder ständig machen würde oder da mehr Erfahrung hätte, was Radio und auch Fernsehen angeht, dann würde einem das wahrscheinlich leichter fallen. Aber da das jetzt nicht ständig vorkommt, muss ich sagen, tue ich mich nach wie vor schwer.
Findest du aber, das machst du ja im Prinzip, du publizierst, also du gibst dein Wissen weiter als Sommeliere. Findest du das wichtig oder ist das bei dir eine normale Entwicklung für dich auch aus dem Restaurant gewesen? Findest du, es wird jetzt ein Fragenkatalog, nicht nur eine Frage, findest du, das sollten Sommeliers eigentlich viel, viel mehr machen, das publizieren, weil die halt Wissen haben, und das immer nur am Zweiertisch, an einem Abend, vielleicht an fünf Tischen irgendwie weiterzugeben, ist eigentlich zu schade. Oder sollte das nicht jeder machen? Oder wie stehst du dazu?
Naja, grundsätzlich habe ich ja meinen Beruf, also im Restaurant, auch geliebt. Ich habe ja im Restaurant gearbeitet. Letzte Station war ja bei Martin Oechsle in der Speisemeisterei bis 2006. Und ich habe das geliebt, so im kleinen Rahmen einfach Dienstleister zu sein, Gastgeber zu sein für meine Gäste. Und heute ist es ja nicht mehr so, dass ich im Restaurant tätig bin. Und heute spreche ich dann eben vor einer Gruppe, wenn ich eine Moderation mache, was ich liebe und was mir auch sehr viel Freude bereitet, ist zu unterrichten. Also ich unterrichte bei der DEHOGA oder ich gebe Schulungen auch für diverse Unternehmen, die ihre Mitarbeiter schulen. Und dann stehe ich natürlich auch vorne und bin dann die Lehrerin, die den Leuten was vorträgt. Und das bereitet mir große Freude. Und ich bin auch der Meinung, wenn man schreiben kann über das Thema und publizieren kann, dann sollte man das tun. Also ich schreibe ja auch so ein bisschen. Ich würde mich nicht als Weinjournalistin bezeichnen. Da gibt es andere, die ich eher als Journalisten sehe, sondern ich habe so eine Kolumne schon seit vielen, vielen Jahren in der Zeitschrift Lust auf Genuss von Burda. Da darf ich dann auch immer wieder Weintipps abgeben oder auch Strecken schreiben. Das macht mir sehr viel Freude.
Kam das zu dir oder hast du es gesucht? Also
nee,
ist jemand auf dich zugekommen, hat gesagt, du Christina, willst du mal was schreiben? Und da hast du gesagt, ich möchte gerne mein Wissen mit anderen teilen, meine Emotionen, meine Erfahrung oder meine Tipps, und wer möchte es wissen?
Ich habe das der Anke Krummer zu verdanken. Die Anke Krummer, die kommt aus Stuttgart und die war damals Gast bei mir im Restaurant. Und ihr hat das so gut gefallen, wie ich sie bedient habe und wie ich sie beraten habe am Tisch. Und dann hat die praktisch irgendwann angerufen vor vielen, vielen Jahren und hat gemeint, Christina, möchtest du nicht für uns schreiben? Und das hat mich eigentlich einmal sehr stolz gemacht, aber auch erstaunt, weil sie wusste zu dem Zeitpunkt ja gar nicht, ob ich das überhaupt kann, ne? Also sie hat mich ja nur als Gastgeberin, als Sommeliere erlebt, und jetzt habe ich seit vielen, vielen Jahren, schreibe ich eben schon, ich glaube 2011 hat das schon angefangen. Und das ist auch so ein bisschen so ein Thema. Ich habe sehr viele treue Kunden über die letzten Jahre, und da gehört eben auch die Lust auf Genuss dazu, die Zeitschrift. Ich habe gerade heute wieder eine Strecke fertig geschrieben. Und ja, und seitdem darf ich halt auch ein bisschen schreiben. Aber wie gesagt, ich vermeide tunlichst zu sagen, ich bin Journalistin oder ich bin Weinjournalistin, sondern wie gesagt, ich bin eine Sommeliere, die ein bisschen ihre Leidenschaft teilen darf und darüber auch schreiben darf. So würde ich es
auch sagen. Ist dann aber schon so, dass man jemand, also dass meistens jemand kommt, der einen irgendwo entdeckt. Mich hat auch jemand entdeckt, dem ich auch eigentlich relativ viel zu verdanken habe. Und ich finde es schön, wenn man so in seiner Karriere an diese Menschen hin und wieder denkt. Das ist die Uta Bühler. Weiß nicht, ob das dir noch ein Begriff, ja, damals die Sternklasse, ins Leben gerufen, Magazin, was sich mit der Servicekultur beschäftigt hat, und hat mir da auch eine Plattform gegeben, das erste Mal richtig offiziell über mehrere Seiten über Wein zu schreiben.
Toll.
Und großartige Frau, ganz viel bewegt in der deutschen Servicekultur, und daher, wer auch immer sie mal sieht, wenn sie es hört, wenn sie jemand trifft, bitte ganz, ganz liebe Grüße, herzlichen Dank und toller, also Schaffensweg. Großartig. Ich finde es aber auch schwer, sich dann immer zu informieren, also auch in die Gegenden zu reisen und sich da inspirieren zu lassen. Welche Gegend, findest du, hat so allgemein die höchste Genussaffinität? Also wo man sich so am meisten inspirieren lassen kann und wo man so richtig eigentlich begeistert zurückkommt und sagt, Leute, esst dort, trinkt die Weine, seid begeistert, lasst euch inspirieren.
Ich finde, es gibt, jede Weinregion ist genussaffin und es ist immer wieder wunderschön. Also ich reise ja auch öfters mal auch mit Gruppen. Ich war jetzt in Rheinhessen, ich war in Franken, ich war jetzt vor kurzem erst wieder im Elsass. Und ich finde, überall, wo man hinkommt, trifft man ausschließlich auf nette Menschen. Es sind alles genussaffine Regionen. Man trifft auf genussfreudige Menschen. Und die Kombination zwischen Wein probieren, verkosten und gutem Essen, das ist eigentlich in der Weinbranche überall gewährleistet. Es gibt natürlich Regionen, wo ich auch selber sage, da bin ich vertrauter mit, da habe ich auch eine höhere Affinität zu. Vielleicht auch, weil ich die Sprache spreche, wie Französisch zum Beispiel. Und dann gibt es natürlich auch Regionen. Ich habe jetzt zum Beispiel letztens eine Strecke schreiben dürfen über Griechenland. Und dann habe ich auch gedacht, meine Güte, das ist so eine Region, die nicht so im Fokus stehen. Es gibt so tolle Rebsorten dort, es gibt so tolle Geschichten und tolle Winzer. Und Gott sei Dank, es gibt ja dann immer auch nette Kollegen oder Leute, die vielleicht da professioneller sind und sich in der Region besser auskennen. Und da bin ich wirklich gesegnet, dass ich dann auch Leute einfach fragen kann, die mich dann unterstützen und mir dann vielleicht Input geben, wenn ich in der Region selber noch nicht so gewesen bin oder nur einmal und nicht, sage ich mal, einmal im Jahr dahin reise und ständig da vor Ort bin, ne? Und das, wie du das eben angesprochen hast mit der Uta Bühler, ich hatte wirklich das große Glück, immer Leute an meiner Seite gehabt zu haben, die mich gefördert haben, die mir also Mut zugesprochen haben. Also ich habe zum Beispiel damals den großen Segen erfahren, als ich meine Sommelier-Ausbildung gemacht habe, habe ich im Landgasthof Paulus beim Thomas Nichols gearbeitet. Und der Thomas
Einer
Nichols,
der Kultsommeliere der 80er, 90er Jahre eigentlich, ja.
Ja. Und der Thomas, also es war genau die richtige Kombi. Also ich habe 2000 nach meiner Zeit im Elsass da meine Sommelier-Ausbildung gemacht und ich hatte alle Freiheiten, also ich durfte alles probieren. Thomas hat mir unglaublich viel beigebracht. Das war auch damals noch so ein Novum, da gab es schon Trinkessig vom Doktorenhof oder man hat Pedro Ximénez Sherry zur Schokoladenterrine kombiniert. Das war 2000, 2001. Ne? Heute würde ich sagen, ja, das ist alles gelernt und das ist gar nicht mehr so exotisch. Aber Thomas war halt damals schon auch sehr mutig, was so Wein- und Speisenkombinationen angeht. Und der hat so ein bisschen auch den Grundstock gelegt für mich. Ich durfte mich an die Theke setzen, ich durfte alles mal probieren, ich durfte die Weine dazu verkosten. Und er hat mir zum Beispiel vor meiner Prüfung dann auch eine Woche freigegeben, damit ich auch mich vorbereiten konnte. Und ich war damals halt auch so, dass ich gesagt habe, ich möchte unbedingt dieses, also ich bin IHK-geprüfte Sommeliere bei der IHK Koblenz. Und ich war damals halt noch sehr jung und ich wollte unbedingt dieses Zertifikat haben. Ne? Also es gibt ja viele Sommeliers, die haben nie eine Schule besucht und sind trotzdem großartige Sommeliers. Aber ich wollte unbedingt, sage ich mal, dieses Zertifikat, dass ich mich dann eben auch entsprechend bewerben kann. Und das war natürlich großartig, dass ich dann eben die Freiräume hatte, A, viel zu lernen und eben auch die Zeit hatte. Zum Beispiel Mittwoch konnte ich frei machen, nach Montag, Dienstag Schule oder später anfangen. Ne? Also das war die optimale Kombination. Ja, und zu verdanken, dass ich beim Thomas war, das habe ich eigentlich dem Jürgen Fendt. Also Jürgen Fendt, den kannte ich aus dem Barreis. Da habe ich ja mal gelernt und dann war ich noch Chef de Rang der Kaminstube und der Jürgen hat zum Beispiel damals auch gesagt, mach Wettbewerbe, ne? Also ich hätte mich das nie getraut, also ich hatte gar nicht das Selbstbewusstsein zu sagen, ich stelle mich jetzt irgendwo hin und mach Wettbewerbe und habe das ja dann auch ganz gut hinbekommen.
Ja, richtig, Trophy Ruinard hast du ja, jetzt, oh, ich spreche es Englisch aus, Trophy Ruinard hast du ja gewonnen und es war ja einer der härtesten, also neben dem badischen Weinwettbewerb war das ja einer der härtesten Wettbewerbe in Deutschland.
Also ich habe angefangen mit Nachwuchssommelier beim Meininger habe ich gewonnen. Nee, erster Wettbewerb war Trophy Baron Philipp de Rothschild, dann kam Meininger, dann war es die damals noch Trophy Ruina, bester Sommelier Deutschlands und dann habe ich zweimal war ich im Finale auch bei der Europameisterschaft und 2006 habe ich dann aufgehört mit Wettbewerben, aber es waren doch einige und ein paar davon habe ich sogar gewonnen. Und da war wirklich der Jürgen Fendt jemand, der gesagt hat, du kannst das, Mädel, mach das. Der hat mich auch trainiert, ne? Also der hat da mit mir Sachen geübt, wie blind verkosten oder dekantieren auf Zeit, Schaumweinservice. Damals waren noch Zigarren, das ist heute kein Thema mehr, ne?
Das habe ich in der Speisemeisterei gelernt. Zigarren anschneiden und wir haben noch Zigarren richtig angezündet. Das hat auch so eine ganz eigene Ästhetik, die keiner mehr macht. Also, dass man Zigarren mit langsamem Drehen, mit Zedernholz, ganz langsam anzündet, die dann so langsam schwenkt, dass es elegant aussieht. Das hat so eine wunderbare Ästhetik. Also abgesehen davon, dass dieser Zigarrenmarkt, der teilweise auch preislich total abgedreht ist, das kaum noch Spaß macht eigentlich aufgrund eben auch der Preise, die da aufgerufen werden, wenn du gewisse Marken haben möchtest, ist das eine Kultur, die ich damals großartig fand. Ja, und die bei den Wettbewerben noch richtig verlangt wurde. Und ich glaube, das kann heute kaum noch jemand, oder?
Ja, aber ich glaube, Silvio, das hat sich auch gewandelt. Also ich bin ja manchmal noch in der Jury und so und es hat sich gedreht. Also das Zigarrenthema ist weg, aber dafür sind neue Themen dazu gekommen. Sake, das hat bei uns überhaupt keine Rolle gespielt. Oder es gibt auch ganz andere Aufgabenstellungen. Ne? Wenn du überlegst, früher war es ja so, empfehlen Sie bitte zum Siebengang-Menü zu jedem Gang einen anderen Wein und dann durfte es nicht wiederholen, Anbaugebiet, Rebsorte etc. Papier. Jetzt kann die Aufgabenstellung durchaus mal sein, der Mann möchte gerne trinken, die Frau ist schwanger. Können Sie bitte 7 Alternativen anbieten? Und da kommst du mit dem frisch gepressten Orangensaft nicht weit, ne? Also es gibt halt schon irgendwie tolle, also Produkte, die jetzt ohne Alkohol auskommen oder auch mit weniger Alkohol. Und da muss man heute deutlich kreativer sein. Also, und da hat sich auch einiges getan und gewandelt. Also es ist nach wie vor auch sehr anspruchsvoll und ich kann nur jedem Sommelier raten, oder jeder Sommeliere, solche Wettbewerbe mitzumachen, wenn einem das Spaß macht und wenn man sich das zutraut, weil man hat einen unglaublich tollen Austausch mit den Kollegen, man reist, also wie gesagt, wenn man dann auf die internationalen Wettbewerbe geht, und man lernt immer was dazu und es ist nie vergeben. Ne? Ich habe auch schon ab und zu mal Leute gecoacht für Wettbewerbe, ne, die dann zu mir kommen und wo ich dann sage, ich übe mit denen dann halt Sachen, die wichtig sind oder sag denen, auf was sie achten müssen. Und jeder, der es möchte, es gibt natürlich auch Leute, die sagen, das liegt mir überhaupt nicht und es ist nicht mal.
Aber selbst da kann man nicht verlieren, selbst da wird man genötigt, mehr oder weniger zu lernen. Und was ich halt total wichtig und was ich total spannend und interessant finde, ist, dass man gezwungen ist, sich auch mit klassischen Weinbauregionen zu beschäftigen. Weil heutzutage, wenn du irgendwo eine Anstellung als Sommelier dann irgendwo bekommst, driftest du ja ganz, ganz schnell in die Richtung, dass du irgendwie eine Leidenschaft hast, sei es irgendwie, keine Ahnung, deutscher Wein, österreichischer Wein, italienischer Wein oder irgendwie Natural Wein, und dann fokussierst du dich darauf und vergisst aber die sonstige Weinwelt, und durch diese Wettbewerbe wirst du gezwungen, dich mit dem Bordeaux, mit der Geschichte, keine Ahnung, mit dem Piemont, warum es Piemont erst später irgendwie repräsentativ oder populär wurde, was, ob es in Polen Weinbau gibt oder sonstiges, also mit gewissen Regionen zu beschäftigen und vielleicht auch auf Regionen aufmerksam, die vielleicht gar keiner mehr auf dem Radar hat. Und weißt du, welche Region ich finde, total unterschätzt ist und was ich total super, super schade finde? Und wenn mich jemand fragen würde, welche Region eigentlich die unterschätzte oder eine der unterschätzten überhaupt ist, das ist Elsass.
Okay, ich dachte, du sagst jetzt Württemberg.
Nee, es haben jetzt schon ganz viele Kollegen vor mir gesagt, das wäre so grundlahm eigentlich, würde ich das jetzt auch sagen, weil jeder, der in Württemberg irgendwo tätig ist und den fragst du, ey, welche Region es unterschätzt, sagt natürlich Württemberg. Also egal, ob jetzt Andreas Lutz oder Holger Schramm oder liebe Grüße an dieser Stelle, war ein toller Call. Aber es ist Elsass, wer hat, und vor allen Dingen auch international betrachtet, fragt man Amerikaner, der sich mit Wein auskennt, welche Region ist in Europa gravierend unterschätzt, die sagen alle Elsass. Und wir hier in Europa, es ist ja so, also es ist bei euch, ihr könnt ja fast zu Fuß hinlaufen, das hat kaum jemand auf dem Schirm. Und die Weine, die sind für viele vielleicht nicht 1 Milliarde %ig zeitgemäß, weil sie eben nicht dieses geschliffene, geradlinige, fokussierte haben. Aber sie haben eine Ausstrahlung, die du sonst nirgendwo findest. Und ich finde, die Weine haben ein Preis-Leistungs-Verhältnis, die einzigartig sind. Sie haben nur ein Riesenproblem. Sie sind zu vergleichbar mit deutschen Weinen in der Oberfläche, wenn du es rein oberflächlich betrachtest.
Also das Elsass hat Spitzenweine und die Weine, deswegen heißt es ja auch Elsass Rocks, ne, weil es da viel Terroir gibt. Und die Weine sind sehr individuell von den unterschiedlichen Böden geprägt. Und es gibt spannende Winzer, es gibt tolle Geschichten, es sind Weine, die absolut dem Essen dienen. Also es sind Weine, die man manchmal auch gar nicht solo trinken möchte, sondern man braucht dazu eben auch die Bekleidung von Kulinarik. Und da kommen wir zu meiner zweiten Leidenschaft. Also ich trinke nicht nur gerne Wein, ich esse auch unglaublich gerne. Und das Elsass, also ist leider so ein bisschen unterschätzt und der Markt ist auch relativ. Also ich sag mal, früher gab es mehr Weinhändler, die Elsass angeboten haben. Jetzt ist nur ein kleiner Anteil von Weinhändlern, die noch Elsass anbieten, ja, weil die Rebsorten natürlich identisch sind mit den Rebsorten, die wir in Deutschland antreffen, weil teilweise die Stilistik eine andere ist. Man hat doch manchmal das Opulentere, man hat eben das sehr stark vom Terroir geprägt und man hat auch manchmal dieses, ich sag mal, süße Restschwänzchen, also dass die Weine nicht ganz trocken sind, ne, sondern so ein bisschen mehr Schmelz besitzen und ein bisschen molliger oder eben auch süßer wirken. Aber da gebe ich dir vollkommen recht und das muss ich sagen, das tut mir ein bisschen leid, weil ich bin 2005 bereits immer ins Elsass gereist. Lag daran, ich durfte auf der ProWein immer Elsass moderieren und ich habe gesagt, ich moderiere über keine Region, wenn ich die nicht vorher bereist habe. Ich will das spüren, ich will es fühlen, ich will die Winzer besuchen und dann habe ich wirklich so eine enge Verbindung aufgebaut zum Elsass. Ich habe ja auch mal im Jahr im Elsass gearbeitet, das war aber direkt nach meiner Ausbildung. Oder? Ja, das war ein Jahr, habe ich nach im Hotel du Parc in Auvernay bei Monsieur Boucher war das damals. Da bin ich von Barreis nach der Ausbildung, also ich habe noch ein Jahr Chef de Rang in Barreis gemacht, also ich habe 3 Jahre dort gelernt in Barreis, dann war ich ein Jahr Chef de Rang und dann bin ich ein Jahr ins Elsass gegangen. Also habe da gearbeitet und hatte dann schon eine Affinität zu der Region und dann kam halt bester Sommelier Deutschlands und dann haben die jemanden gesucht und der das moderieren kann und dann sind die irgendwie auf mich gekommen und dann habe ich halt gesagt, also meine Bedingungen, und das haben die auch super organisiert dann, ne? Da habe ich gesagt, ich möchte einfach reisen, ich möchte vorher die Weine vor Ort probieren, also ich komme jetzt nicht auf die Messe und stelle mich hin und rede über was ich nicht vorher mal den Winzer mal die Hand geschüttelt habe oder mal da im Keller gewesen bin oder so, ne? Oder der Winzerin.
Wie kann man das angehen? Also wenn ich jetzt, weil Elsass hatte das Riesenproblem, auf der einen Seite hast du 170 Kilometer von oben nach unten. Ich meine, das ist nicht breit, du hast 3 bis 5 Kilometer in der Breite. Aber du hast ja eine Riesenfläche letztlich zu bearbeiten. Du hast mehr oder weniger 2 Hauptgebiete, beziehungsweise 3, wenn man es ganz genau nimmt, die man irgendwie beachten müsste. Aber du hast, ich glaube, 1800 Winzerdörfchen, die sich da quer verteilen. Wo fängt man da an? Also soll ich wirklich in Colmar im Herz anfangen? Soll ich in Straßburg mir irgendeine Wienstuch suchen, wo ich da sage, ich trinke mich rauf und runter in der Karte? Oder Wie kann man das Elsass verstehen?
Also ich,
das Einfachste wahrscheinlich über die Rebsorten, oder?
Ja, und du kannst ein bisschen recherchieren und dich vorher auch beschäftigen, welche Winzer dich interessieren. Ich habe immer Stationen gemacht in Colmar, von da aus konnte man sehr gut dann reisen. Man kann auch in Wettholzheim übernachten, da ist dann auch die Dichte der Top-Winzer schon sehr groß. Man kann auch direkt, sag ich mal, in Straßburg, also es gibt da mehrere Möglichkeiten. Also ich war jetzt gerade wieder im Elsass, da war der Fokus eben mal Pinot Noir aus dem Elsass und ich kann dir sagen, Silvio, was ich da getan hat, auch in der Entwicklung. Also ich erinnere mich noch gut, in Obernai war ich total überrascht, also weil da haben die den natürlich eiskalt serviert und das war ein roter Wein, aber kein Rotwein, ne? Also das war so Rouge de Trotte oder was es da gab. Und heute gibt's einfach spitzen Pinot Noirs im Elsass, die ihre eigene Stilistik haben und wir haben jetzt gerade eine große Verkostung gemacht und haben dann ganz viele Weine probieren und ich hatte dann das Glück, noch 2 Winzer auch besuchen zu dürfen. Also ich war unter anderem bei Jean-Paul Schmidt und dann eben noch bei der Domaine Albert Mann und die machen beide ganz unterschiedliche Stilistik, also der eine Kalk, der andere Granitboden, aber die machen Top-Pinos und die Weine sind hochspannend, haben eine Tiefe und eine Komplexität und sie sind nicht Burgund, also sie sind haben ihre eigene Stilistik, aber sie sind preislich natürlich. Ja, aber es ist eine preislich natürlich eine großartige Alternative. Auch Burgund ist großartig. Ich liebe Burgund, aber Burgund wird halt auch immer teurer.
Also auch gar nicht, wenn man versucht, irgendwie ein Schnäppchen zu machen, finde ich, sind diese Weine, diese Rotweine, es wäre auch mein Tipp letztlich, so in den letzten, oder seit 10 Jahren ungefähr, dass der Pinot Noir aus dem Elsass total verkannt ist und vor allen Dingen finde ich auch eine ganz eigene Interpretation dieser Rebsorte letztlich darstellt. Auch eine ganz andere Interpretation des anderen Gebietes, was die gleiche Größe hat auf der anderen Seite des Rheins, also sprich des Badischen, irgendwie darstellt und man, obwohl die mehr oder weniger die gleichen Breitengraden bespielen, durch diese Vogesen, die auch diesen mehr oder weniger Schutz der Vogesen, nochmal eine ganz andere Ausstrahlung, eine andere Charakteristik, eine andere Identität haben und Spätburgunder Pinot Noir nochmal ganz anders stilistisch spielen und darstellen. Und ich glaube, obwohl das nur 10% letztlich der Gesamtanbaufläche sind, also richtig große Weine mit einer ganz, ganz tollen Lebensfähigkeit letztlich sind. Und dieses Teilbarocke, also es sind für mich nicht annähernd Burgunder, sind vielleicht für mich so manchmal ein Hauch Jura-Weine, wo man sagt, man hat jetzt abgesehen vom manchmal oxidativen Ausbau oder was auch immer, von der Stilistik findet das, was mich im Jura fasziniert, finde ich in den Roten vom Elsass manchmal wieder. Und diese Tiefe und diese Komplexität und diese eigene Interpretierbarkeit der Weine. Und ja, stimme ich dir vollkommen zu. Riesen Empfehlung. Natürlich nicht alle, aber teilweise war ich da richtig geflasht. Hast du Empfehlung? Also war das von Albert Mann oder wo du sagst, das ist...
Ich darf im Moment nicht sagen, weil ich war da mit 2 wirklichen Weinjournalisten unterwegs, aber als Elsass-Kennerin und eine, die das Elsass eben liebt, durfte ich mit Wolfgang Fassbender und mit dem André Dominé eben diese Verkostung bei der Siva machen und die haben uns praktisch die Weine vorher, also wir haben gesagt, was wir möchten und die haben die Weine zusammengestellt, wir haben die alle blind verkostet und hatten dann eben noch diese 2 Besuche im Anschluss, also einmal bei Jean-Paul Schmidt, den ich seit Jahren kenne, den ich eigentlich kenne, die beiden, also Jean-Paul Schmidt und Bernd Koppenhöfer, die kenne ich schon, seit ich mich mit dem Thema Elsass überhaupt beschäftige.
Habe ich gar nicht auf dem Schirm.
Und die Domaine Albert Mann, die kenne ich auch wirklich sehr, sehr gut. Durfte ich auch schon mehrfach bereisen. Da ist jetzt der Antoine, der Sohn, auch mit am Start. Also man sieht jetzt auch die neue Generation, die dann anfängt, da einzusteigen. Und aber Weinwisser wird ja dann irgendwann rauskommen, die Strecke. Und das war jetzt wieder mal eine große Freude. Und ich wollte auch einfach gerne mal wieder ins Elsass, ne? Also man hat schon auch so eine Sehnsucht, wenn man in der Region halt jedes Jahr einmal...
Wenn man einmal in diesem Wein-Disneyland war, dann ist man da irgendwie so schockverliebt, finde ich. Also wenn man einmal diese Dörfchen gesehen hat oder dieses Authentische oder dieses... Das ist sowas, wo man sagt, wow, sowas gibt es nirgends auf der Welt. Ist das wirklich natürlich entstanden oder hat da irgendwie ein chinesischer Investor vor 250 Jahren gesagt, hey, bastelt mir das mal hin. Das sieht so, So unnatürlich nee, schön aus,
nein,
so perfekt.
Ist natürlich entstanden, ja, natürlich. Aber es hat schon sowas, ja, es hat schon, Wein Disneyland trifft es, glaube ich, ganz gut, aber es hat wirklich was sehr Charmantes. Und nicht ohne Grund ist so die Generation meiner Eltern, sage ich mal, das war ja damals auch so, dass Frankreich oder Elsass so das große Vorbild war, wo man guten Wein trinken konnte. Ne? Da war Deutschland vielleicht noch nicht so weit. Und da ist man dann ins Elsass gefahren, um gut zu essen, was sich natürlich in Deutschland auch mittlerweile gewandelt hatte. Wir haben Top-Köche und Köchinnen, also wir müssen uns da nicht mehr verstecken. Und da ist man gut, um gut zu essen und zu trinken, ist man halt ins Elsass gefahren. Ja, das ist vielleicht auch mit ein Grund, warum Elsass so ein bisschen auch von der Landkarte verschwunden ist, weil wir natürlich auch in die Pfalz fahren können oder ins Badische oder nach Rheinhessen oder so. Ne, wir sind nicht mehr unbedingt darauf angewiesen, wenn wir gut essen und trinken wollen, ins Ausland zu fahren.
Welche Gerichte bringt man mit Elsass in Verbindung? Also klar, Flammkuchen auf der einen Seite, dann sind es ja schon Sachen wie irgendwie Schnecken, Froschschenkel etc. Aber was gibt's denn noch? Also es ist ja klar, jetzt Munsterkäse und allen Variationen. Was könnte man sonst irgendwie aufzählen, was man da?
Ja, dann natürlich alles, was in diese Richtung geht, Pasteten, ja, Pâté en Croûte oder die klassischen Terrinen-Pasteten. Dann in das Bäckeof, das ist so ein Eintopf, ne, in so einem warmen, wird dann warm serviert, das kann dann, sag ich mal, mit Fisch oder mit Fleisch sein. Was ich jetzt wieder gegessen habe, obwohl es so wahnsinnig heiß war und man ja eigentlich denkt, bei dem Wetter ist am eher nach dem Salat oder so. Ich habe wieder also Choucroute, also Sauerkraut gegessen und damit ganz viel Wurstwaren, also mit Schinkenspeck und mit so kleinen Würstchen und solchen Sachen, ne? Das ist so ganz typisches Elsässer Thema, ne? Diese deftigen Eintöpfe. Und es gibt natürlich auch im Elsass die Hochküche, ne? Also es gibt natürlich da auch 2- oder 3-Sterne-Küche oder 1 Stern. Also gibt's natürlich auch, ne? Diese feine französische. Aber ich muss sagen, so gerne ich auch Sterne essen gehe, mag ich gerade eben dieses Bodenständige und dieses eher Rustikale, das liebe ich. Also wir waren da auch in so einer Weinstube, also von Oliver Nasti, und ich hätte alles essen können von dieser Karte. Also jedes Gericht habe ich gedacht, wow, also ich bin da eh, also ich bin jemand, der, ich kann beides oder ich mag beides, ne? Ich gehe in die Sterne-Gastronomie sehr gerne. Aber ich liebe es einfach auch, also ein Beispiel, die Katja, unsere damals Eventkoordinatorin bei Sommelier Consult, die hat mir vor Weihnachten immer so tolle Wurstwaren geschickt, ne, von Metzger. Also das war so Leberwurst, dann Blutwurst, Jehaktes, würde Christian jetzt sagen. Also so, das sind so richtig deftig, und das war für mich das größte Erlebnis, das vor Weihnachten aufzumachen und dazu einfach einen tollen Champagner zu trinken, ja, oder eben auch einen tollen Winzersekt, ne, weil das fand ich immer.
Echt, zur Wurst würdest du Schaumwein trinken?
Ja, ich liebe das.
Kein irgendwie.
Ja, ich finde das super. Gerade so was, gerade so deftige Geschichten. Das so, aber gut, es muss gut gemacht sein, ne? Also das ist auch eine große Kunst, sag ich mal. Ein guter Metzger, also ist wie ein guter Bäcker oder so. Ich meine, das ist einfach super. Und manchmal muss es gar nicht so die ganz feine Hochküche sein, sondern manchmal sind es diese bodenständigen Sachen, die aber einfach handwerklich super gemacht
sind. Und da finde ich, kann das Elsass, das genauso wie das Österreichische, dass die eben genau diese Sachen mit einer Perfektion und Authentizität leben, die man leider viel zu selten, zumindest hier im, keine Ahnung, mitteldeutschen, norddeutschen, manchmal vielleicht im süddeutschen Raum noch findet, diese Wurstwaren richtig traditionell zu leben. Ich finde aber gar nicht so sehr Schaumwein, sondern, und das finde ich, kann das Elsass auch, die gescholtenste oder eine der gescholtensten Rebsorten, Grauburgunder. Also ein Pinot Gris oder ein Tokaj Pinot, da darf man ja nicht mehr sagen, aber Pinot Gris aus dem Elsass zeigt, dass Grauburgunder ein Wein mit Größe, mit Komplexität, mit Lebensfähigkeiten. Du kannst ein Pinot Gris, wenn er trocken ausgebaut ist, vielleicht, ja klar, ein Grand Cru ist, liegen lassen. 10, 15 Jahre können teilweise eine solche Bereicherung und eine solche Komplexität in dem Wein sein, dass er ein richtig genialer Speisebegleiter wird.
Absolut. Und ich finde, man braucht auch zu den Pinot Gris aus dem Elsass, braucht man was zu essen dazu. Das ist nichts, wo du dich auf die Terrasse setzt und trinkst dann zu zweit die Flasche leer. Also du brauchst da Speisenbekleidung dazu. Und was ich natürlich auch liebe, ist auch so eine Rebsorte. Also love it or leave it, sage ich mal, ist Gewürztraminer. Und Gewürztraminer, das können einfach die Elsässer meiner Meinung nach am allerbesten. Eventuell noch Südtirol, ja. Aber ansonsten ist die absolute Stärke, was diese Rebsorte angeht, ist, die liegt einfach im Elsass. Und wenn man das mag, also ich mag das sehr gerne, in allen möglichen Kombinationen. Das kann Käse sein.
Auch zum Trinken? Also jetzt so zum Kombinieren finde ich das spannend, gerade weil der im Elsass ja auch trocken ausgebaut wird, was ja gerade in Deutschland relativ selten zu finden ist. Da hat er ja dann immer doch schon eine präsente Restsüße. Aber da bin ich nach dem Glas dann irgendwo satt. Wobei jetzt, wo du sagst, der hat dort nie oder selten diesen Rosentouch, sondern der geht dann schon in eine Fruchtpräsenz, ist geschmackvoll, ist manchmal auch ein bisschen schlanker. Und ich meine, nicht ohne Grund, der muss ja getrunken werden, sonst wären es ja nicht 25% der Anbaufläche dort, was enorm ist. Also 25% der 15.000 Hektar sind Gewürztraminer. Wow.
Und manchmal haben die ja auch eine richtig pikante Würze mit dabei. Ja, ich glaube auch eher, dass ich jetzt nicht eine Flasche leer trinken würde vom Gewürztraminer, auch zu zweit nicht, sondern eher so partiell dann zum passenden Essen das kombinieren würde. Ne? Aber ich habe jetzt auch in meinem Umfeld auch Kollegen oder auch Freunde, die auch Gewürztraminer lieben, und dann ist es auch mal schön, wenn man so eine Flasche mal aufmacht und die gemeinsam dann trinkt. Also
das ist für mich so ein Wein, wo man jemanden mit überzeugen kann, der ein totaler Weinnovize ist und anfängt mit süßen Wein. Dann der nächste Step wäre ein trockener Gewürztraminer aus dem Elsass, weil der trotzdem diese Duftigkeit hat. Dann dieses trockene, fordernde, nicht zu viel Säure. Und somit bringt man jemanden ganz, ganz langsam in diese trockene Richtung und überzeugt ihn vom richtig hochklassigen Wein.
Ich muss auch ganz ehrlich sagen, man fängt ja nicht mit Chateaubriand oder mit Margaux an oder ich sag mal mit irgendwelchen teuren Baroli oder so, sondern man fängt ja an, irgendwann sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und als ich dann also meine Ausbildung gemacht habe in Barreis, dann bin ich halt in den Supermarkt gegangen und dann habe ich irgendwie von einer Genossenschaft blaue Flasche gekauft mit Blümchenetikett drauf, weil das sah irgendwie hübsch aus und das kannst du nachher noch als Vase verwenden. Und das war auch irgendeine Aromarebsorte. Ich kann es dir heute nicht mehr sagen. Das war natürlich nicht ganz trocken, aber so ein bisschen charmant. Und so fängt man irgendwann
Flasche,
mal an.
Die blaue Flasche sagt alles. Dann, ich weiß, wie der geschmeckt hat.
Ja, und aber dann verändert sich natürlich auch der persönliche Geschmack. Ja. Also es ist ja nicht nur beim Wein so. Und man verändert sich, man wird älter und man hat heute einen ganz anderen Geschmack als früher. Also auch was Essen angeht. Also ich habe früher zum Beispiel so Blauschimmelkäse, das mochte ich gar nicht. Lag aber vielleicht auch mit daran, das ist jetzt, wo ich aufgewachsen bin, in Bad Camberg. Ich habe noch zwei Brüder. Meine Mutter hat klassisch den Blauschimmelkäse jetzt nicht, sag ich mal, beim Feinkost gekauft, sondern eben halt von der Käsetheke, auch nicht von der Käsetheke, sondern aus dem Regal, ja. Und da fand ich Blauschimmel zum Beispiel widerlich, ja. Und später kommst du halt dann in die Berührung mit Top-Rohmilchkäsen und tolle Blauschimmelkäse und dann merkst du, oh, das ist ja was da Großartiges dahinter stehen kann.
Ist aber auch ein Lernprozess. Ja. Also Käse, finde ich, muss man lernen essen, dann eben auch teilweise diese etwas ungewöhnlichen Aromen, ähnlich wie man, keine Ahnung, Austern essen lernen muss oder Kaviar oder die Besonderheit dann einfach zu greifen, zu verstehen und sich da dann irgendwie auch so einsuchten zu lassen. Kannst du deinen, wenn du gerade sagst, deinen Geschmack, kannst du deinen Geschmack noch greifen oder ist der jetzt nach all den, ja, nach den vielen Sachen, die du verkostet hast, nach den vielen Sachen, wo du dich auch gedanklich irgendwie reingearbeitet hast, wenn du dich mit dem Thema beschäftigst, hast du noch einen eigenen Geschmack?
Absolut. Und ich muss sagen, ich habe einen absolut eigenen Geschmack, der sich natürlich auch gewandelt hat über die Jahre. Also bin jetzt zum Beispiel nicht so eine Süße, also ich bin eher nicht beim Dessert, sondern eben beim Käse. Also wenn es darum geht, ich per se trinke jetzt auch so richtige Süßweine nicht so gerne. Also ich kann so eine Beeren- oder Trockenbeerenauslese würdigen und auch gut beschreiben und die Qualität erkennen. Aber es ist, was ich persönlich jetzt weniger trinke. Aber ich finde, man muss als Sommelier, wenn man professionell ist, einfach auch da offen sein. Und man darf ja nicht nach seinen eigenen Präferenzen gehen, sondern muss ja gucken, was möchte mein Gast oder mit was kann ich jetzt mein Umfeld eine Freude machen. Ne? Ich finde, man darf das nicht nur auf sich selber beziehen. Und deswegen denke ich, dass ich das schon, aber ich habe natürlich auch meine Präferenzen und ich bin natürlich, was die Weinanbaugebiete angeht, habe ich ja auch meine Präferenz.
Was sind das, wenn ich fragen darf? So voll indiskret?
Ja, ich liebe natürlich alles, was aus Deutschland kommt.
Alles?
Ich
hab, also kompromisslos? Jetzt ab einer gewissen Klasse schon, aber sonst Rot, also, Weiß, natürlich Trollinger, Riesling, Portugieser.
Du, Silvio, es gibt auch ganz, ganz tolle Trollinger. Also es gibt da so ein paar Beispiele hier in Württemberg, die machen klasse Trollinger. Also, und Trollinger ist ja auch so ein Wein, der kann auch burgundisch sein und wenn man den leicht gekühlt trinkt, ja, also ich rede jetzt nicht vom Trollinger halbtrocken, also so, aber ich sag
mal, innerhalb dieser 2% des Qualitätsweinbaus, wo man sagen kann, zumindest die Rebe hat mal alle 2 Monate Mensch gesehen, also es läuft nicht komplett Maschine oder irgendwie computergesteuert, sondern da ist eine gewisse Philosophie, ein gewisses Handwerk dahinter. Kannst du dich mit allem identifizieren und würdest alles irgendwie annehmen? Also auch Piwi rauf und runter und
Es gibt natürlich auch Weine. Ja, es gibt natürlich auch Weine in Deutschland, die ich dann weniger trinken würde, die mir nicht so zusagen. Die haben natürlich ihre Berechtigung. Ja, ich bin nicht das Maß der Dinge. Also, aber ich finde schon, dass wir klasse Qualitäten haben, von bis. Muss man ja auch immer schauen, was ist für ein Anlass, in welcher Stimmung bin ich gerade, wie viel Geld möchte ich gerade ausgeben für den Wein.
Bist du Saisonweintrinker? Und damit meine ich nicht, in irgendeiner Saison besonders viel Wein zu trinken, wie an Weihnachten oder zu Feiertagen, sondern trinkst du zu bestimmten Jahreszeiten bestimmte Weinfarben? Also, es gibt nicht wenige, die halt im Sommer ihren Weißwein trinken, im Winter ihren Rotwein. Und wenn ja, stelle ich mir immer die Frage, wo passt da Roséwein hin? Ist das wirklich ein Sommerwein? Oder sind das dann diese Weine, die eigentlich nicht mal richtig Wein sind? Also irgendeine Fruchtbrause, schnell produziert, aus minderwertigem Traubengut, dann möglichst Eiswürfel mit ein paar Früchten, Strohhalm, lecker. Übertrieben formuliert, ne? Eigentlich so übertrieben ist das gar nicht. Also es ist diese Art von Rosé. Weil eigentlich, wenn man einen ernsthaften Rosé nimmt, da habe ich einen konkreten im Sinn, den Madonna von Markovic aus dem Kanuntum. Wenn man den nimmt, 100% blaufränkisch, kraftvoll, 13 Volumenprozent, unter 1 Gramm Zucker, also nicht dieses Fruchtwasser, 5 Gramm Säure, geradlinig fokussiert, würzig, geschmackvoll, intensiv. Ist das wirklich ein Sommerwein? Oder kann man den nicht vielleicht sogar im Winter, kann man den nicht vielleicht sogar zu Wild, kann man den nicht vielleicht sogar zur Ente, so ganz an Weihnachten genießen? Also es ist für mich ein Wein, wo man richtig spielen kann, wo man eine ganz eigene Komplexität in dem Wein findet, die ich total spannend finde. Ein Wein, den man sowohl im großen als auch im kleinen Glas, den man temperiert, wie ein Rotwein, aber eben auch knackig frisch wie ein Weißwein servieren kann. Ein Wein, der sich entwickelt, den man karaffieren kann, der Potenzial der Tiefe, der Komplexität hat und somit dem Hause Markovic entspricht. Und Gerhard Markovic, in den 90er Jahren eigentlich aus dem Nichts heraus entstanden, also nicht nur er, sondern eigentlich auch das Kanuntum, 900 Hektar umfasst dieses Gebiet, hat eine komplett eigene Klimazone. Oder lass mich anders anfangen, das Kanuntum ist definitiv kein sanftes Land. Es ist rau, geformt von der Donau, die sich durch die Hügel wälzt und von Winden, die die Reben peitschen. Diese Region östlich von Wien war schon zu Römerzeiten ein absoluter Weinhotspot mit Böden aus Kalkstein und Lös, die dem Wein ihre mineralische Schärfe geben. Und das spürt man bei diesem Rosé. Man hat dieses Urmineralische. Man kann das nicht in Worte kleiden. Man spürt es einfach. Die Tiefe, den Charakter, das Gaumenprofil. Das nicht künstlich durch Handwerk erzeugt wurde, sondern dass der Wein, dass der Blaufränkisch in sich trägt und nach außen strahlt. Sowohl in der Jugendlichkeit als auch in der Reife. Deswegen würde ich da jetzt auch keinen knackig frischen 24er, sondern den 2022er Madonna von Markovic empfehlen. Also diese 900 Hektar Rebfläche dort im Kanuntum sind ein Mosaik aus Geschichte und Moderne, wo hauptsächlich blaufränkisch Zweigel grüner Veltliner um die Vorherrschaft kämpfen. Also auch keine modernen Rebsorten. Markovic hat es versucht mit ganz viel Erfolg. Also er hat Cabernet angebaut, aber hat dann auch gemerkt, obwohl er diese Rebsorte absolut perfektioniert, dass sein Herz dem Zweigelt gehört. Blaufränkisch mit einer Intensität geliebt wird, die großartig ist und hier in diesem Rosé einfach perfekt zum Tragen kommt. Dass er sich den heimischen Rebsorten, ja, zugetan fühlt. Und ich finde, ich weiß nicht, wie du das siehst, dass gerade in Österreich Blaufränkisch und Zweigelt eine Perfektion erleben, die ohnegleichen sind. Selbst oder vielleicht gerade in diesem Rosé. Also, das Klima im Kanuntum ist heiß, extrem. Richtig heiße Sommertage, kühle Nächte, extrem starke Winde aus den Karpaten. Und das zwingt die Reben dazu, Charakter zu entwickeln. Wie Kämpfer, die sich gegen die Elemente behaupten. Und genau der Madonna Rosé ist ein Kind dieses Landes. Elegant, aber mit einem Kern aus Stahl. Und ich will nicht behaupten, dass nur Gerhard Markovic, dass nur das Weingut Markovic in Göttelsbrunn diese Art von Wein erzeugen kann. Teilweise gibt es natürlich auch großartige Rosés in Südfrankreich, in Deutschland, in Italien. Aber dieser ist definitiv eine Interpretation der Rebsorte Blaufränkisch, eine Interpretation dieses Gebietes Kanuntum, wo man den Ort spürt, wo man das Gefühl hat, den Boden zu greifen, wo man eine Art von Wein hat, eine Interpretation der Rebsorte, die eben weder ein Rotwein noch ein weiß gekälteter Blaufränkisch erbringen könnte. Und damit hat der Rosé eine großartige Daseinsberechtigung. Und umso schöner ist es zu erleben, zu sehen, dass wir gerade im Generationswechsel des Weingutes sind und Johanna, die Tochter von Gerhard Markowitsch, langsam das ein oder andere oder nicht wenige übernimmt und diese Idee, die schon seit Generationen vom Hause Markowitsch gelebt wird, einfach weiterlebt. Gerhard Markowitsch, der Vater, machte das Weingut in den 90er Jahren zu einem absoluten Star. 1999 Winzer des Jahres beim Falstaff. 2008 die à la carte Trophy Gourmet. Doch letztlich ist Johanna, die Jungwinzerin, die dem Madonna das Leben einhauchte. Ihr Credo, Cool Nights and Hot Moments. Kein Marketingspruch, sondern ein Versprechen. Das Weingut arbeitet extrem nachhaltig, mit dem Respekt vor der Natur, ohne chemische Tricks. Und das in Lagen wie dem berühmten Ried Rosenberg. Das ist ein Spiegel der Region, kalkhaltig, mineralisch, lebendig. Hier entsteht ein Wein, der nicht getrunken, sondern der geführt werden möchte. Vielen lieben Dank, liebe Johanna, lieber Gerhard Markowitsch, für diesen ganz großartigen Rosé, für diesen Spiegel des Carnuntum, des Blaufränkisch. Und noch ein großes Dankeschön dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Schlumberger.
Österreich war zum Beispiel für mich auch ein einschneidendes Erlebnis. Also wir sind damals, gerade nach den Wettbewerben, dann wirst du ja eingeladen, ne? Also auf solche Preisen. Und dann war ich in der Steiermark und ich werde das nicht vergessen. Also da kommst du da hin und dann bist du so deutsch und dann denkst du, jetzt setzen wir uns alle hin und machen wir eine Masterclass. Und die Steirer, die haben uns auf die Wiese geführt, die haben da ein Becken gehabt mit Eis und die Weine serviert und haben irgendwie tolle Snacks gehabt und das war alles easy. Ja, es war einfach so tiefenentspannt und die Österreicher sind ja eh alle, sag ich mal, sehr unterhaltsam. Ne? Also sie beherrschen auch dieses Entertainment total sehr gut. Und das war für mich so ein, ja, das und war für mich das totale Aha-Erlebnis.
Ja. Ja. Und die können das so wunderbar deutsch, deswegen fühlen wir uns da wahrscheinlich wohl. Ich finde, wenn du sowas zum Beispiel in Südafrika machst, die können es natürlich noch besser, dieses Picknick und Chilling. Mhm. Aber das ist für uns, also habe ich zumindest das Gefühl, sowas Fremdes, wo man sagt, oh, ich darf auch mal mitmachen. Aber eigentlich würde ich mir sowas im Alltag niemals vorstellen, weil wir halt irgendwo nicht so sind, so dieses Extremlässige. Aber in Österreich, also die disziplinieren das auf so wundervolle Weise, dass man sich da selber irgendwie so willkommen und wohl und vertraut fühlt. Kann man sowas im Elsass auch? Wenn wir gerade beim Thema Elsass waren. Eigentlich müsste man das und eigentlich sind die ja, dadurch, dass dieses Zwischending eigentlich zwischen Deutschland und Frankreich sind.
Es kommt ganz auf die Winzer und Winzerinnen an, die dann da sind. Aber die können das schon auch und ich glaube, aus so einem gewissen Genusspegel, sage ich mal, oder auch Weinpegel, dann wird das ja alles ein bisschen unterhaltsamer und lockerer und so. Aber wie gesagt, für mich war das in Österreich wirklich das Aha-Erlebnis damals, diese Lässigkeit. Und wer das auch richtig gut beherrscht und auch eine Region, die ich liebe, ist Südtirol. Liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass ich eigentlich immer Urlaub gerne mache. Also ich bewege mich halt auch gerne, ne? Ich gehe gern wandern. Ich finde immer die Kombination zwischen sehr gutem Essen, sehr gutem Wein trinken und dann eben halt auch sich sportlich zu betätigen.
Fürs Gewissen, ne? Herrlich.
Also mit Wanderung und sowas, das ist für mich die perfekte Kombination.
das auch.
Nee, nicht nur das, es tut einfach gut. Also ich finde auch bei dem Beruf, also den wir machen, du brauchst einen Ausgleich. Also ich werde ganz misslaunig, wenn ich meinen Sport nicht machen kann. Also ich gehe joggen bei der Hitze im Moment vielleicht ein bisschen weniger. Ich mache Pilates. Also ich gehe gern schwimmen. Also irgendwas muss man tun, finde ich, um einen Ausgleich zu haben, weil so schön unser Beruf ist, es ist natürlich, alle denken, die trinkt den ganzen Tag und wird dann noch bezahlt dafür. Aber es ist natürlich, wie du weißt, auch manchmal anstrengend oder es fordert den Körper halt auch.
Ist natürlich aber eine schöne Vorstellung für viele, die nicht in den Beruf stecken und sich das genauso vorstellen. Man reist umher, man lernt irgendwelche Weinbaugebiete kennen, man liest den ganzen Tag und im Zweifel muss man eben am Tag 50 Weine probieren. Und wenn der Tag mal ein bisschen doof anfängt, dann sind die Schlücke halt ein bisschen größer. Also die Vorstellung ist da schon relativ, glaube ich, Wunschdenken. Und es macht natürlich auch wahnsinnig viel Spaß, aber 50 Weine zu probieren sind manchmal auch
das ist harte Arbeit,
relativ sportlich. Ja, und dann auch konsequent, manchmal ist auch konsequent, die auszuspucken. Also das ist auch Arbeit und schwierig, gerade wenn ein Wein wirklich relativ gut schmeckt und wenn er einfach irgendwie interessant ist und wenn er einen dann meistens auch insofern fesseln würde, wenn man weiß, wenn ich dem jetzt mehr Zeit schenken würde, dann würde er mich noch mehr fesseln, wenn man gerade bei diesem Probieren ja immer nur einen Moment irgendwo antatschen kann. Gibt es für dich noch einen Wein, der dich irgendwie, also von dem du träumst? Also hast du irgendwie einen Wunschwein, den du nochmal probieren würdest oder einen, den du mal hattest, wo du sagst, wow, der hat mich so dermaßen mitgenommen oder geflasht oder beeindruckt?
Aber es gibt so ein paar, wo ich rede auch von Trinken. Ne? Ich finde, man muss immer unterscheiden, den habe ich probiert, vielleicht für den Gast, ne, weil er den bestellt hat und ich durfte so einen kleinen Probierschluck nehmen. Und das ist für mich nicht Trinken. Also Trinken heißt für mich, ich habe davon mal zumindest mal zwei richtige Gläser getrunken oder ich habe davon vielleicht mal mit jemandem eine Flasche geteilt und da gab es schon richtige Aha-Erlebnisse. Also da hatte ich auch das große Glück, dass ich da mit Wein in Berührung gekommen bin, also die mir heute noch auf der Zunge sind sozusagen.
Was hat dich da gefesselt?
Ich hatte dreimal das Vergnügen, 90 La Tasche trinken zu dürfen. Also einmal, das war in einem Restaurant, wo der Wein war einfach nicht durchkalkuliert und ich habe den gesehen und habe gesagt, Mensch, den müssen wir jetzt bestellen, da kommst du, willst du heute nicht mehr bezahlen können, aber das müssen wir jetzt machen. Dann hatten wir einen Freund, der gesammelt hat, also ich habe den insgesamt dreimal probieren dürfen. Das war was, was mich wirklich berührt hat.
War der jedes Mal anders oder war der dann gleich, war das wie nach Hause kommen, als du den zweite Mal probiert hast oder war die Situation anders, damit war der Wein anders oder war deine Erwartung schon so hoch, dass du ihn nochmal ganz anders gechallenged hast? Wie hast du ihn das zweite oder gar das dritte Mal empfunden?
Nee, es war jedes Mal. Also es war echt großartig. Ja. Das war richtig sexy. Also das war mega. Also war natürlich für mich auch ein Thema. Also ich hatte vorher mit Romani Conti irgendwie, bin ich nicht in Berührung gekommen. Ja. Und das war was zum Beispiel, oder auch zum Beispiel der Olivier Humbrecht hat mir mal ein 85er Magnum geschenkt vom Rangen de Tann, also ne, südlichste Lage im Elsass, Vulkan geprägt. Und das war auch so ein Erlebnis, wo ich sage, das war irgendwie, das war wie ein Donnerhall, ja. Also es war einfach großartig und dann auch gleichzeitig mit so einer Frische beseelt, ne? Also dieses Komplexität, dieses Terror geprägt und dann diese unglaubliche Frische, ja. Und dann gab es halt auch so Weine, die mich berührt haben. Ich habe zum Beispiel, leider ist er nicht mehr unter uns, aber Pinot Noir vom Thomas Mattmann, das war für mich was. Das war so fein und so. Also er hat ja immer ein bisschen gehadert mit sich und auch mit seinen Weinen. Ja, das machen ja viele großartige Winzer oder Winzerinnen. Rainer Schneidmann ist einer, der genauso ist. Rainer ist immer kritisch und sagt immer, oh und so, aber dabei macht er ganz tolle Weine. Aber Thomas Mattmann war auch immer so ein bisschen am Kämpfen. Aber das war so ein Erlebnis für mich, dieser Pinot Noir. Das hat mich richtig berührt. Und das war so ein Erlebnis, was ich nicht vergessen werde. Und das gab zum Beispiel, ich habe einmal mein ältester Wein, das war mal 1922er Reserva von Marquess de Riscal, also das war noch vor dem Franco-Regime sozusagen, ja. Das hatte Jürgen Fendt mal mitgebracht. Das vergisst man halt nicht, ja. Aber manchmal sind es halt auch einfach gar nicht so hochtrabende Namen oder so spezielle Jahrgänge, sondern einfach auch die Situation, die man hatte, wo man in einer tollen Gemeinschaft eben halt Wein getrunken hat und einfach viel Freude dabei empfunden hat, wo man sich dran zurückerinnert.
Wo der Wein das mehr oder weniger dann ja untermalt oder begleitet oder einfach spiegelt mit seiner Art. Dann den Wein, wenn du zum Beispiel 90er La Tasche nimmst, findest du, der ist also trinken, darauf haben wir uns geeinigt, aber findest du, der ist singulär? So perfekt, man darf ihn nicht ergänzen? Oder bist du ein Kombinierer und musst unbedingt die absolut perfekte Speise dazu haben? Oder findest du, die Speise zerstört den Wein?
Nee, ja. Und da diskutiere ich viel mit meinem Mann drüber. Der kocht hervorragend. Also bin ich echt verwöhnt. Also der ist kein Koch, aber er kocht halt sehr gut. Und ich kriege abends auch immer was zu essen. Also ist immer schön, dass ich nach Hause komme, werde ich bekocht. Wir gehen halt auch viel sehr gut essen und so. Aber er sagt immer, dass er das eigentlich nicht so mag, weil er sagt, das kann es halt auch zerstören, den Eindruck. Ne? Also wenn du den nicht so kochen kannst, also perfekt auf den Wein zukochen kannst, dann veränderst du vielleicht im schlechtesten Fall den Wein auch negativ. Ne? Also er sieht das auch immer so, er sagt immer lieber ein warmes Brot und eine Salzbutter und dann kann man den Wein viel mehr würdigen, aber man kann natürlich auch irgendwo hingehen, wo die Küche so perfekt ist, dass sie auf den Wein dann gut zukochen können. Ne? Also es gibt natürlich Restaurants, die das perfekt beherrschen, wenn die wissen, was du bestellt hast. Oder wenn das zu, und ich finde mal, das war ja auch mein Ansatz, als ich noch im Restaurant gearbeitet habe. Ich habe immer gesagt, bei der perfekten Weinkombination, das ist nicht eins und eins macht zwei, sondern eins und eins macht drei. Ne? Also, weil du einfach, das ist eigentlich die große Kunst. Ein sehr guter Wein, ein sehr gutes Essen und zusammen wird das noch besser. Also wird's noch schöner, ne?
Kann man das imaginär planen? Kann man das irgendwie initiieren oder muss man beides miteinander probieren? Also geht sowas in der
Also ich
Theorie, dass man das als erfahrener Sommelier, wenn man weiß, okay, mein Koch arbeitet so oder vielleicht kenne ich den Koch gar nicht und kann mir vorstellen, wenn ich das Gericht lese, das könnte das und das sein. Und auf der anderen Seite habe ich genau den und den Wein. Kann ich das rein theoretisch zusammenführen oder ist sowas dann in der Praxis unmöglich und ich muss es probieren?
Also irgendwann hast du die Routine, dann weißt du das, dann kennst du auch die Küche gut genug. Aber ich kann dir sagen, also gerade in der Speisemeisterei, ich bin den Köchen auf den Sack gegangen. Also ich habe echt gesagt, Leute, ich brauche es nicht schön angerichtet, ihr müsst es nicht dekorieren, aber ich brauche ein bisschen die Komponenten. Ne? Ich will von euch so ein bisschen das Stück Fisch, ein bisschen die Soße und so, die Beilage. Ich möchte es einfach gegenprobieren und ich konnte mich da Gott sei Dank auch durchsetzen, ja. Und hatte dann auch immer, sag mal, der Öxler hat es dann auch unterstützt oder auch die, ob es der Portionier war oder der Patissier, die haben gesagt, jetzt kommt sie wieder, ne? Und aber ich habe immer, wenn die aber immer, wenn die Karte neu gemacht worden ist,
Sieht hungrig aus.
das war mein absoluter Anspruch und ich habe halt auch viel offen ausgeschenkt, ne? Und ich wollte das gegenprobieren. Natürlich kannst du nicht alle Weine, die du im Keller hast, vorher aufmachen und sagen, jetzt probierst mal den Petrus oder den, ne? Und also das geht natürlich nicht, aber du hast ja irgendwann auch ein Gefühl, wie die Küche ist, wie die Soßen sind, ne? Was natürlich da wichtig ist, dass eine gewisse Konstanz herrscht, ne? Dass die Soße nicht mal saurer ist oder süß oder fetter oder, ne, also es muss ein bisschen konstant gekocht werden, ne? Wenn das große Schwankungen gibt in der Küche, dann ist es schwierig, ne? Aber ansonsten, es ist halt Handwerk, also ich sag mal, das kann man schon irgendwie erlernen und du kriegst so eine gewisse Routine, ja.
Hattest du mal ein schönstes und ein nicht so schönes Sommelier-Erlebnis? Also für die, entweder bei dir selber oder was du als Gästin irgendwo erlebt hast, wo du gesagt hast, wow, so wie entweder der Kollege es gemacht hat, oder mit Sinn, was dem passiert, oder was dir selber passiert ist. Und gar nicht so sehr, oder mir geht es dabei gar nicht so sehr ums Bashen, sondern einfach, dass man sagt, okay, auch das kann passieren und hey, ich lebe heute immer noch, so schlimm ist das gar nicht. Oder
Also
das
ich
Schöne und
fange mal.
darum mache ich den Beruf oder darum bin ich so begeistert davon.
Also es kommt immer ganz drauf an. Also ich gehe manchmal essen und möchte dann komplett auch abschalten und dann interessiert mich das eigentlich auch gar nicht. Und manchmal kann man ja auch einfach, also früher zum Beispiel war es oft so, mein Mann liebt rote Bordeaux und ich weiß, warum das nicht zu der Jakobsmuschel mit Zitronenbutter passt, aber ich kann trotzdem die Jakobsmuschel mit der Zitronenbutter dazu essen, weil ich ja weiß, es geht schief, es funktioniert nicht, aber ich möchte den Wein trinken und ich möchte es essen. Aber ich muss nicht immer die perfekte Kombination selber haben. Aber wenn ich natürlich bei einem Sommelier bin oder bei einer Sommeliere, wo ich einfach weiß, diejenige oder derjenige, der beherrscht das sehr, sehr gut, dann lasse ich mich sehr, sehr gerne ein auf die entsprechende Weinempfehlung. Also wer das zum Beispiel sehr gut beherrscht hat, war der Jürgen Fendt, also als er noch im Restaurant tätig war. Wer auch ein wirklich sehr, sehr guter Sommelier in meinen Augen ist, ist auch der Stefan Gass. Das waren richtig großartige Erlebnisse.
Gab es da mal ein Gericht, was dich nachhaltig beeindruckt hat? Also, dass du sagst, dieses eine Gericht und dazu der Wein, das war für mich der Gaumenflash.
Was ich immer wieder auch toll fand, also wir sind auch immer gerne in den Schwarzen Adler gegangen, in Oberbergen, ne, zum Keller, also beziehungsweise die Melanie Wagner war ja bis vor kurzem auch als Sommeliere tätig. Und da war das für mich immer, weiße Burgunder zu trinken zu dem klassischen Steinbutt Beurre Blanc. Da ist mir das immer das Herz
Oh,
aufgegangen. Das
herrlich. Oh
ist
ja.
einfach, ja, das ist großartig. Und ich habe ein Gericht gehabt, das war vielleicht auch ein bisschen mutig damals, so, wenn du sagst, so Wein-Speisen-Kombination. Und es hat funktioniert und ich hätte es eigentlich nicht gedacht, dass es funktioniert. Und zwar, es gab ein Gericht vom Herr Oechsle, das war Gänseleber mit Rhabarber und ich habe dazu einen trockenen Schwarzriesling vom Rainer Schneidmann kombiniert und es hat super gepasst. Also es war, was du eigentlich nicht denkst, ne? Also so, es war fruchtiger, trockener, aber auch ja, charmanter Schwarzriesling, den baut er heute gar nicht mehr so aus, sondern das wandert alles in die Cuvée rein. Und das habe ich einfach mal probiert. Wahrscheinlich habe ich dann drei verschiedene Weine im Pass stehen gehabt und habe das probiert und es hat super geklappt. Und das fand ich auch mutig irgendwo, also nicht von mir, aber so, also das fanden die Gäste auch irgendwie mutig und das echt. Und ich so, ja, aber wenn wir das probiert haben, haben sie gesagt, wow, das ist mal spannend, ne? Sowas irgendwie in die Richtung. Dann finde ich so klassische Sachen, wie gesagt, das ist auch, früher war das noch ein Novum, aber Ochsenschwanzessenz und dann mit dem schönen mit dem schönen Amontillado-Sherry oder solche Sachen sind spannend, ja. Also.
Das sind so Klassiker, wenn man die einmal probiert, finde ich, dann versteht man Weinspeise. Mhm. Dann, also das ist so, da ist auch nicht unwichtig, was für ein Amontillado du hast, aber zumindest diese Richtung. Aber man kann da so mehr oder weniger, sofern man eine gewisse Klasse hat, kann man da nehmen, was man möchte. Und es passt einfach, wie ein guter Portwein und Stilton. Und also da braucht man die Welt nicht neu erfinden. Es macht einfach Spaß. Oder eben ein weißer Burgunder mit einem Steinbutt mit Beurre Blanc. Also es ist schon allein vom Erzählen, da zerfließt man so innerlich.
Ich krieg schon einen trockenen Hals, Silvio. Ich glaube, wir müssen jetzt mal langsam einen Schluck Wein trinken, oder?
Total. Also. Ihr habt es heute auch nicht kalt bei euch, ne? Also ihr seid ja...
Nee, 33 Grad.
Da halt auch ein bisschen befreit. Also. der Sommer ist da, kann man sagen. Zwei Sommerweine habe ich mal angedacht. Also zum einen einer, der aus sommerlichen Temperaturen kommt, also aus Stuttgarter Temperaturen heute. Und zum anderen einen, den ich total interessant und spannend finde, weil er so eigentlich oftmals wie das Elsass total verkannt ist. Ich würde vielleicht mit einem Rosé anfangen. Was hältst du davon?
Sehr gerne, sehr gerne.
Rosé ist ja was, das habe ich jetzt schon 50.000 Mal erzählt und ich stehe auch dazu, was sich extrem entwickelt, total verändert hat und immer noch total verkannt wird. Und ich weiß bei jetzt ja auch bei diesem Rosé nicht, das ist, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, Blaufränkisch aus dem Carnuntum, einer, der diese Zwittrigkeit lebt, der eine gewisse Authentizität hat, trotzdem diese Leichtigkeit sieht man schon in der Farbe, der eine gewisse Tiefe hat, der, finde ich, ganz, ganz viel Charakter hat. Und so wie das Carnuntum komplett unterschätzt ist, glaube ich auch, ist dieser Rosé also total unterschätzt vom Gerhard Markovic.
Der Winzer war mir natürlich ein Begriff, ja, aber den Rosé kannte ich bis zum Zeitpunkt, wo ich ihn aufgemacht habe und probiert habe, noch nicht. Und ich war auch begeistert, muss ich sagen. Hat eine gewisse Tiefe und auch eine schöne Würze. Es ist auch ein Essensbegleiter, ein Rosé, den man nicht nur so auf der Terrasse nebenher süffelt, sondern ich finde, der braucht auch die Kombination mit Essen.
Was siehst du dazu?
Ich habe jetzt gerade eine Strecke fertig gemacht, da ging es rund um das Thema Tomate. Tomate hat ja auch dieses Umami-Thema, diesen Wohlgeschmack. Ne? Also ich würde auf jeden Fall Richtung Gerichte gehen, die mit Tomate gemacht worden sind. Und finde ich ganz klassisch, so Burrata mit Tomate oder so Risoni mit Tomate. Sowas kann ich mir gut vorstellen.
Unglaublich schwer zu kombinieren, finde ich, Tomate. Weil du auf der einen Seite diese Fettigkeit hast, auf der anderen Seite hast du eine Säure und du hast aber teilweise je auch nach Reifegrad. Das finde ich bei einer Tomate total spannend. Das ist total abhängig davon, welche Art von Tomate du nimmst. Also da kannst du nicht Tomate gleich Tomate. Dann eben auch, wie sie gemacht ist, wie sie verarbeitet ist, ob sie teilweise noch Tannine mit dabei hat, ob du sie mit Schale hast, ohne Schale, welche Säurestrukturen du dabei hast, ob du vielleicht was Grünes mit dabei hast. Und das kann teilweise den Wein so krass deplatziert präsentieren oder eben der Wein, diese Tomate so langweilig, so richtig entzaubern, entblößen, ausziehen, richtig geschmackslahm machen. Da heißt Tomate, finde ich krass. Und ich glaube aber, Rosé kann das.
Du musst es puffern. Ich finde, du musst es puffern. Also du kannst, wenn du dann Fette, so Burrata ist ja sehr cremig, sehr fett. Wenn du sowas machst Richtung Risotto oder Risoni, hast du wieder diese Kohlenhydrate. Dann hat der, finde ich, auch eine schöne Würze. Der ist jetzt nicht auf der Säure. Also die Säure, die da ist, die erfrischt. Die ist super eingebunden. Ne? Und deswegen würde ich mir schon zutrauen, das mit dem Gericht zu kombinieren, wo Tomate eben eine Rolle spielt. Generell ist es was, kannst du auch zum gegrillten Fisch also nehmen und dann ein bisschen so diese mediterranen Gemüse, also nicht nur Tomate, also Paprika, Aubergine etc. pp. Ne? Das wird auch gut funktionieren, denke ich mal. Oder halt, wenn man in eine ganz andere Richtung gehen, dann vielleicht so ein bisschen was mit Krustentieren, ne? Und also der kann alles. Also ich finde, der Rosé, der ist so vielschichtig und vielseitig und hat auch, das ist halt auch kein Weinchen, ne? Es ist nicht dieses süßliche, gibt ja oft so kitschige Rosés, ne? Also die sind einfach so ein bisschen, das ist jetzt eher was ich dann persönlich nicht so gerne mag. Und wie du schon angesprochen hast, also seit ich mich mit Wein beschäftige, also ich bin jetzt 47 und ich habe angefangen so mit 18 wirklich während der Ausbildung mich mit Wein zu beschäftigen, hat sich die Qualität der Roséweine dermaßen verbessert. Also früher war das ein Abfallprodukt, ne? Da hat man das verwertet, was man so nicht verwerten konnte und hat es dann
noch zum Rotwein nicht reicht, hat man Rosé draus gemacht, um das Geld irgendwie zu retten. Und dann hat man Trinkempfehlung gegeben, ihn bei 3 Grad zu trinken, damit man nicht schmeckt, was man schmeckt. Denn wenn er ein bisschen warm wurde und man hat geschmeckt, was man schmeckt, hat man geschmeckt, was man schmeckte und das schmeckte überhaupt nicht gut. Daher war Rosé eigentlich immer, deswegen kam wahrscheinlich auch diese Eiswürfel-Faszination dabei, damit man ihn richtig geschmacklich kastriert. Aber es gibt so manche Rosés. Und wie hast du den temperaturmäßig?
Meiner ist jetzt mittlerweile zu warm. Ich hatte da zwar so ein Rapid-Eis drüber gezogen, aber da ist bei
Ja.
uns ja so heiß. Und es steht schon ein bisschen länger hier auf dem Schreibtisch. Aber den würde ich schon, sag ich mal, würde ich schon gut gekühlt trinken. Also so 8 Grad oder so, würde ich schon sagen.
Okay.
Also.
Ich fand, das stand ihm jetzt recht gut, dass der ein bisschen temperierte und dass er,
Also meiner
also
ist jetzt
das.
definitiv zu, leider zu warm, aber ich hatte ihn ja
Ja.
gut gekühlt probiert, deswegen habe ich das noch abgespeichert.
Okay. Wenn du dich so einem Wein jetzt näherst, also wenn du sagst, okay, du hast diesen Rosé, er ist, leider muss man sagen, das finde ich bei Wein immer schade, 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 in einer weißen Flasche. Ich weiß also ganz, ganz viele
Ja,
sagen
stimmt,
und viele
ja.
argumentieren, Rosé und marketingtechnisch und Leute kaufen den nur, wenn er eben in so einer Flasche ist, wenn man die Farbe einfach sieht. Ich habe, da muss ich auch wirklich sagen, separiere ich mich ganz stark vom Fachmann hin zum Emotionsmensch. Ich habe ein, zwei Rosés gesehen, die in nicht weißen Flaschen abgefüllt wurden. Selbst da tue ich mich manchmal schwer, aber wenn ich dann trotzdem einen Wein kaufe, einen Roséwein, und ich sehe, in einer weißen Flasche blutet mir das Herz, weil er halt mit dem Licht manchmal zu kämpfen hat. Aber ja, der Trinkgenuss ist vielleicht ein anderer. Aber wenn du dich dem Wein jetzt näherst, du siehst ihn, siehst die Farbe, wie gehst du ran? Charakterisierst du ihn da schon? Katalogisierst das schon? Oder bist du komplett neutral und fängst erstmal an zu schauen, zu riechen, zu schmecken? Also wie würdest du ihn beschreiben?
Also die Farbe ist, wäre mir jetzt, es ist ein sehr elegantes Rosé, aber die Farbe ist mir jetzt persönlich nicht so wichtig. Ja? Also ich bin jetzt nicht so über die Farbe gehend. Ich wusste ja, dass wenn du mir was schickst, dass es was Gutes sein muss. Also ich habe mich da eigentlich schon drauf verlassen, dass du mir jetzt nicht irgendwas schickst, was mir nicht gefallen würde. Und ich habe das gestern Abend schon erlaubt aufzumachen und habe gedacht, ich beschäftige mich schon mal ein bisschen damit und war dann doch sehr positiv angetan. Ich verkoste hier fast täglich. Also ich habe immer mal wieder tolle Weine bei mir auf dem Schreibtisch stehen. Und hatte auch schon grandiose Rosés. Also Vino di Lice von Savofodi war auch so ein Rosé, wo ich gesagt habe, wow. Also das war auch sehr, sehr spannend. Und hier war ich erstmal sehr angetan, immer von dieser eher zurückgenommenen Aromatik, was diese Kitschigkeit angeht. Also er hat irgendwie nichts Tropsiges, Bäriges. Er hat schon Frucht. Er zeigt aber auch gleichzeitig so eine wunderschöne Würze, hat auch ein bisschen was Kräutriges mit dabei, verheißt auch, sage ich mal, im Aroma schon eine gewisse Kraft, ja. Also es ist kein Leichtgewicht an Rosé. Also, und wenn man ihn probiert. Der hat Dichte, Länge. Hat auch, ich weiß, das Wort ist immer so ein bisschen überbemüht mit der Salzigkeit, aber du spürst diese Mineralität. Und dann hat er eine gewisse Länge und ich glaube, das ist auch einer, der kann auch noch ein bisschen reifen. Also das ist kein Wein, den man jetzt schnell wegtrinken muss. Ne? Also, man, der ist jetzt offen, die Flasche, aber es ist schon auch ein Rosé, der lagerfähig wäre. Und ich persönlich muss sagen, wenn ich ihn jetzt, die Flasche jetzt kaufen würde, dann würde ich das zum Essen kombinieren wollen. Also es ist jetzt in dem Fall nicht so, weil ich sitze hier ohne Essen, aber es ist für mich ein Essensbegleiter-Rosé.
Rosé wird viel zu selten zur Seite gelegt und kann reifen. Das finde ich manchmal ganz spannend. Hast du mal einen gereiften Rosé probiert?
Ja, durchaus auch, ja.
Habe ich viel zu
Aber ich kann dir
selten.
jetzt
Also es ist,
nicht
ja.
konkret einen Namen sagen, aber doch, kommt immer mal wieder vor, also.
Finde ich total spannend, was dann noch aus den Weinen wird. Also teilweise provenzalische Rosés, die sich ja darauf mehr oder weniger spezialisieren und teilweise richtig potent Tropfen abfüllen, ist so nach 10, 15, 20 Jahren manchmal total spannend und vor allem auch Schaumweine als Rosé.
Ja,
Finde ich
gereifter
total interessant.
Rosé-Champagner. Oder auch wenn
Wow,
es ein
großartig.
Spitzensekt ist, Spitzenwinzersekt oder so, dann
Ja.
gibt es ganz, oder Franciacorta oder so, es gibt super Sachen. Also, ja, muss man echt sagen.
Was
Also.
ist das richtige Glas für so ein Rosé, der jetzt eine gewisse Grundpotenz hat, wie dieser Madonna von Markovic? Also würdest du da eher ein schmales Glas nehmen, um die Frische zu betonen, oder eben ein Burgunderglas, um den so in seiner Komplexität dann irgendwie herauszuarbeiten, oder zwei, drei, vier, fünf Gläser?
Also ich spiele jetzt nicht so viel mit Gläsern, aber ich habe halt hier das Universalglas von Zaldo vor mir stehen. Da kommt er gut raus, aus dem verkoste ich sehr gerne. Die sind natürlich auch sehr fragil. Also ich habe jetzt meine Büronachbarn spülen dankenswerterweise meine Weingläser und die haben nur eine normale
Wow. Lucky
Geschirrspülmaschine. Ja, ich habe kein Wasser, ich habe keinen Wasseranschluss in meinem Büro hier. Und ja, ich habe den jetzt in so einem Universal-Zaldo-Glas drin und
Ja.
da finde ich, zeigt er sich wunderschön. Ja.
Ist das für dich wichtig, wenn du im Restaurant bist, dass du sagst, die haben eine gewisse Glaskultur, oder sagst du, es ist, weil du gerade sagst, es ist dir nicht so überwichtig, egal, Hauptsache es ist durchsichtig und hat nicht irgendwie was Geschliffenes oder irgendeinen Werbeaufdruck, ich trinke aus allem?
Nee, das auch nicht. Also ich muss sagen, es steht und fällt, finde ich, mit der Glasqualität. Ich habe es jetzt auch wieder erlebt. Wir haben im Restaurant einen Wein getrunken. Der war aus einem normalen Glas komplett verschlossen. Und dann hatte ich den Sommelier auch gebeten, ob er den vielleicht mit Schwung mal in die Karaffe umleeren kann. Und dann hat er gefragt, ob wir Burgundergläser haben möchten. Und normalerweise möchte ich da nicht eckig oder anstrengend sein. Ich habe gesagt, ja, wir probieren es mal. Und das war ein anderes Erlebnis nachher aus dem Burgunderglas. Aber ich sag mal so, mit guten Weingläsern steht und fällt der Weingenuss. Und finde, wir haben eine sehr, sehr gute Gläserkultur in Deutschland. Da kann ich mich auch noch sehr gut dran erinnern. In meiner Anfangszeit, wo ich nach Frankreich gereist bin, war ich erstaunt, dass die Gläserqualität nicht so hochwertig war. Also selbst bei großen Namen wie Château Mouton oder so, oder auch früher, was man noch für die Siva verkostet, hat man diese INAO-Gläser und so. Da war zum Beispiel Österreich schon absolut fortschrittlich. Da gab es an jeder Ecke, in jedem Buschenschank gab es Riedel. Und das hat sich aber stark gewandelt. Also mittlerweile, muss ich sagen, hat wirklich eine sehr große und gute Glasqualität Einzug gehalten. Auch in Deutschland. Ich
Aber so
denke immer
glasfanatisch
im.
wie Deutschland oder Österreich ist keiner auf der Welt, oder?
Nee,
Wir sind da
das
schon
nicht, genau.
schräg irgendwie von der Vielschichtigkeit oder von der Vielfarbigkeit der Gläser. Ich weiß nicht, ob das in Asien. Ob die das genauso, also jetzt, ich sag mal, im Fine Dine oder im Weinbereich, das könnte ich mir vorstellen, weil die ja alles immer so überakribisch leben. Aber so grundsätzlich eben auch von der Produktion, von der Angebotsvielfalt, da sind wir schon. Wobei es manchmal, ich weiß nicht, ob du da einen Schirm oder einen Fokus drauf hast, finde ich es teilweise interessant, wie in nordischen Ländern gibt es ja teilweise kleine Glasmanufakturen, die total schräge Sachen machen, total großartige Gläser produzieren, die kaum jemand kennt. Und in Südostasien gibt es teilweise richtig handwerkliche Geschichten, die total kreativ und außergewöhnlich sind, die wir hier auch gar nicht auf dem Schirm haben, aber die wahrscheinlich auch niemals hier rüberkommen. Da, also unsere Glaskultur ist, glaube ich, schon ja, weltweit einzigartig.
Und ich finde auch, das ist mir auch sehr wichtig, also, weil ich bin auch jemand, der Tischkultur schätzt, also einen Tisch zu decken, irgendwie schön und also, dass man auch gemeinsam am Essenstisch sitzt. Also bin ich auch groß geworden. Also meine Eltern haben auch uns so erzogen, dass wir immer abends gemeinsam gegessen haben. Meine Mutter hat
Schön.
gekocht oder es gab eben das typische, also bei uns gab halt dieses Vesper, ne? Also kalt oder sonntags mittags wurde halt gekocht. Und mein Vater hat einen kleinen Weinkeller gehabt, also jetzt nichts Hochkarätiges, ne? Aber es gab dann auch immer Weine und du kannst ja in jeder Preiskategorie auch Weingläser kaufen, ne? Also es ist ja heute auch nicht mehr so, dass das nicht bezahlbar wäre, auch wenn du nicht jetzt vielleicht das Budget hast für Riedel oder Zalto oder so. Du kannst wirklich auch für weniger Geld gut. Und das war immer so ein
Solide
Thema.
Produzenten wie Stölzel
Ja,
oder so, wo du
genau.
für 5 Euro,
Ja,
selbst
Stolz ist super.
als zweite Wahl, kriegst du da ganz, ganz solide Sachen, wo du ganz dankbar mitarbeiten kannst. Also es muss keiner irgendwie in den Baumarkt gehen oder zu IKEA fahren. Und diese, also dann braucht man fast keine Gläser, finde ich. Also dann kannst du aus dem Gurkenglas trinken und sparst dir diese 2 Euro, die die dort kosten. Auch wenn die irgendwie schön aussehen, aber wenn man das einmal probiert, ist es so schade, den Wein da so in einen, keine Ahnung, in einen Beutel zu stecken und nicht schmecken zu lassen.
Und ich habe jetzt auch die Experience hier stehen im Büro. Also der liebe Christian, mein Geschäftspartner, hat ja die Linie mitentwickelt. Und das sind auch wirklich tolle Gläser, mit denen man super arbeiten kann. Und man muss ja auch immer sehen, welchen Hintergrund hat man. Also wenn wir große Veranstaltungen haben, wo du dann Hardware-Catering machen musst, ne, da brauchst du ja auch robust, also einfach feine Gläser, aber die robust sind, ne, und die in den Racks dann auch mal schnell durch die Spüle gelassen werden können und so. Das ist immer so ein bisschen dem Anlass geschuldet auch. Aber da hat sich wirklich viel getan, finde ich. Und das ist wirklich ein wichtiger Aspekt, finde ich. Also.
Was ist dir sonst wichtig im Restaurant, wenn du selber Gast bist und den Sommelier dort siehst am Serviceaufwand? Also magst du es gerne, wenn die Gläser aviniert werden, wenn dekantiert, wenn karaffiert wird, wenn die irgendwelche Tools mit einsetzen, wo sie sagen, damit ionisiere ich den Wein oder ich habe die Portweinzange oder also hebt dich irgendwas total ab oder hast du mal irgendwas gesehen, wo du sagst, Kinder, warum macht ihr das nicht mehr?
Was mich halt total abholt, ist, es gibt so Service einfach, wo du da sitzt und es schwebt einfach und es greift so. Und ich freue mich da immer. Ich sitze dann da und beobachte und ich denke immer, boah, ja, jeder Handgriff geht in den anderen über und es ist wie so eine Zeremonie und es gibt einfach großartige das jetzt in Frankreich ist, Italien oder eben halt auch in Deutschland, wo du einfach da, ich sitze dann da, mir geht's Herz auf, weil ich einfach denke, wow, die haben alles im Griff. Ich bin natürlich auch jemand, der alles sieht, ne? Also ich bin auch jemand, der, ich bin halt dienstleistungsgeschult und ich bin halt auch Gastgeberin immer gewesen und bin auch immer nervös. Also wenn wir selber haben auch immer wieder Feste, wo viele Leute kommen. Und dann sitzt, und ich kann halt kein leeres Wasserglas sehen oder kein leeres Weinglas. Das ist halt drin, ne? Also wenn du mal irgendwie im Barreis gelernt hast oder eben auch in einem Zwei-Sterne-Restaurant wieder Speisemeisterei gearbeitet hast, das ist einfach drin, ne? Und du siehst alles und ja, und das macht mir auch nichts aus, ne? Also mein Mann sagt dann immer, Christina, jetzt bleib doch einfach mal sitzen, ja, aber ich habe das halt im Blick, ne? Also, und das freut mich halt auch, wenn ich selber essen gehe, wenn ich so das Gefühl habe, das ist so schwerelos. Ich brauche jetzt kein großes Tamtam, also man muss für mich die Gläser nicht unbedingt avinieren, also wenn natürlich die riechen würden oder so, ne, wenn die jetzt in einem Holzschrank stehen und die Gläser sind einfach mufflig, dann ist es natürlich wichtig, dass man irgendwie was macht. Also ich brauche jetzt nicht die große Show, ne? Also dekantieren dann, wenn es nötig ist, natürlich, ne? Also aber meistens, wenn du gute Service-Mitarbeiter hast, dann haben die das im Griff und da muss man eigentlich auch gar nicht mehr so viel kommunizieren drüber.
Aber es hat, also beim Weinservice gibt es nichts, wo man sagt, das ist die große Innovation, die hat seit 1990 irgendwie stattgefunden und das hat sonst keiner gemacht. Man ist auf dem Boden bei der Basis geblieben, beziehungsweise teilweise hat man sogar Sachen noch weniger gemacht, als man es früher gemacht hat. Das finde ich eigentlich witzig. Also, dass man da nicht versucht hat, das irgendwie noch zu perfektionieren.
Was stellst du dir da vor, Silvio? Also, was stellst du dir da vor? Also was man da machen könnte?
Für mich gab es ja mehr oder weniger so an Höchstmaß, an Servicekultur, so die Serviceart, wie sie im Louis Kahn in Monaco bei Ducasse gelebt wurde, fand ich großartig, wo halt versucht wurde, alles immer noch ein Schrittchen weiter zu denken. Wenn du eine Infusion trinkst, dann kommen die halt mit einem frischen Busch da irgendwie gerade gewachsener Pfefferminze ran und schnippeln die vor dir und gießen das auf. Oder damals das Kona-System haben wir dort gesehen und
Kaffee-Kona, das kenne ich auch noch. Das kenne ich aus Speisemeisterei auch noch, Kaffee-Kona.
Genau, ja. Oder so halt solche Sachen, weißt du, dass man versucht halt alles in einer völlig teilweise unnötigen Überperfektion zu leben, wie zum Beispiel dort ist man hingegangen und hat als Wechselgeld hat man nur neue Banknoten zurückgegeben. Also Banknoten, die noch niemals irgendjemand in der Hand hatte. Sprich, die hatten Draht zur Bank, haben gesagt, okay, wir holen
kannst
jeden
Tag. Kannst du direkt
Tag
ins Casino gehen in Monaco, ne?
So, ja, genau. Aber weißt du, solche Sachen, wo man sagt, boah, das ist so unnötig und eigentlich braucht das keiner. Aber wenn du das dann bekommst, weißt du, Chris, gibst deinen Tausender hin von mir aus und Chris, also in den Zeiten, wo noch hauptsächlich Bargeld bezahlt wurde und Chris halt irgendwie 500 Mark damals noch zurück und jede einzelne dieser Banknoten ist neu. Richtig, noch nie berührt. Da geht ja auch einer ab, oder? Also das finde ich sowas von, wo man sagt, und das als letzten Eindruck, wo du dann irgendwie, wo du sagen möchtest, darf ich nochmal bezahlen, bitte?
Ja, es gibt es, es gibt es wirklich, aber ich habe das öfters auch erleben dürfen, also einfach perfekten Service, perfekte
und,
Küche. Also das
und sowas gibt's halt beim Wein nicht. Also sowas, das irgendwie noch mal einen Schritt weiter oder wo man, keine Ahnung, ich bin nicht mehr im Restaurant, ich muss mir darum keine Gedanken mehr machen. Aber das finde ich halt so, keine Ahnung, dass man einen Wein bei zwei verschiedenen Temperaturen serviert zum Beispiel. Wo du sagst, okay, wir haben Wein und ich serviere den jetzt bei, nehmen wir den Rosé. Ich serviere ihn den Rosé zum Gericht und ich serviere ihn einmal bei 7 Grad und einmal bei 15 Grad. Warum macht das keiner? Das ist so einfach, so easy.
Aber ist das dann nicht schon zu verkopft? Also ich weiß nicht, ob das dann zu kompliziert wird. Also wenn ich jetzt
vielleicht
den
bin
Gast damit
bemühe. Also vielleicht sage, bin ich ein Spielkind und würde da noch eine Lego-Stadt drumherum bauen oder wie auch immer. Aber ich finde genau, das ist für mich Weinerlebnis. Und dieses Weinerlebnis dann noch ein bisschen zu multiplizieren, dafür geht man ja letztlich auch in ein Restaurant. Wenn man genau diese Unterhaltung machen möchte, sowas erwarte ich auch nicht. Ich hoffe, das klingt nicht zu masochistisch, wenn ich das so sage, aber wenn meine Frau mir ein Glas Wein einschenkt, dann möchte ich nicht, dass sie mir das irgendwie zelebriert, sondern einfach dann freue ich mich darüber, dass sie ein Glas Wein einschenkt. Oder ich halt für sie, also so rum. Aber da möchte ich auch keine Show machen. Aber wenn ich im Restaurant bin und ich möchte diesen, ich bringe da ja auch einen Mehrwert auf an Wirtschaftlichkeit, dann möchte ich, dass der Gegenpart sich da irgendwie Gedanken macht und wir uns da inspiriert fühlen. Bin ich da doof?
Ich glaube, was auch ein guter Sommelier oder eine gute Sommeliere auch manchmal kann, ist das, was ich auch liebe, ist, wenn man einfach ein Glas hingestellt bekommt, ne, so ohne, du weißt gar nicht, was es ist oder so, oder jemand gibt dir vielleicht mal was, wo du nicht mit gerechnet hast, hast vielleicht auch ein Vorurteil gegenüber dem Wein, also was ich jetzt selten habe, weil ich eigentlich offen bin für alles, will auch alles mal probieren, und dann bist du total überrascht, was das ist, ne, also, dass jemand dir einfach, ja, irgendwie was hinstellt und sagt, probier mal oder so, ne, also.
Das wiederum das mag ich überhaupt auch nicht. Wenn ich im Restaurant bin, dann bin ich in einer, ich möchte, also wahrscheinlich aber auch, weil wir Profi sind, wenn ich unbedarft bin, dann könnte ich an sowas Gefallen finden. Aber wenn ich im Restaurant bin, mir stellt jemand ein Glas hin, ist ja meistens Kollege, dann muss ich dann anfangen, da zu arbeiten, muss ich anfangen, mich mit dem Wein zu beschäftigen, muss ich abrastern, was könnte es sein, könnte es der, der möchte meistens auch eine Antwort haben. Da ich sage, ja klar, logisch ist das ein 1900, schlag mich tot, bla, bla, bla. Und dann bin ich raus aus meinem entspannten, aber das ist dann halt.
Kannst du nicht entspannt sein, ne?
Nee.
Ja. Ich will jetzt auch nicht die ganze Zeit Blindprobe machen im Restaurant. Und manchmal finde ich es ganz lustig und manchmal liegt man auch komplett daneben, aber ich kann damit leben. Also zu sagen, naja, jetzt bin ich halt nicht drauf gekommen, aber es ist, kommt wahrscheinlich auch auf die Tagesform.
Wie jetzt bei dem Rosé, wenn du den im schwarzen Glas bekommst, ich weiß nicht, ob den jeder für ein Rosé gehalten hätte. Ich finde, der hat so eine ganz, ganz feine Tanninkultur, die ihn wiederum vielleicht sogar in Richtung, nicht. Also leichter Rotwein in irgendeiner Form hätte dastehen lassen können. Bei einer richtigen Temperatur.
Ja. Und wo du es gerade sagst, Silvio, also schwarzes Glas ist ja das eine, aber du kennst ja auch das spannende Projekt der Blindprobe, wo man komplett im Dunkeln verkostet. Also ich durfte es ja viele Jahre in Völz am Schlern machen und wir haben es jetzt auf der Prowein auch wiederholen dürfen mit der Blackbox. Und das ist auch nochmal ein ganz anderes Erlebnis. Also einmal, wie du an den Wein rangehst in einem komplett dunklen Raum. Also A, wie entspannt man selber ist. Ne, weil man sieht halt nichts, ne? Man sieht nicht den Gegenüber, der vielleicht die Nase rümpft oder sitzt irgendein wichtiger Weinkritiker am Tisch, ne? Und du denkst, der Ziefer sieht gerade das Gesicht, der Wein wird schon nicht besonders gut sein oder so. Und du bist halt so entspannt und du lässt dich so ein und es eröffnen sich dir ganz, ganz andere Aromen. Also 70% der menschlichen Wahrnehmung ist einfach weg, ja. Und du im Dunkeln zu verkosten, sollte man eigentlich fast mit jedem Wein machen. Das ist so ein grandioses Erlebnis.
Großartig. Ja,
und dann auch, weißt du, dann hast du alte Vernatsch, weißt du, du denkst so, wenn du das im Hellen gekriegt hättest, das hat in Gulli damit, ne? Und dann sitzt du da und sagst, ja, und dann sagst du, wow, was da für eine Facette ist und wie der Wein sich öffnet und was der zeigt noch. Und ich habe das dann, also jetzt auf der Prowein war das ja etwas verkürzt, aber ich habe das ja in Völz am Schlern dann moderieren dürfen auch immer mal wieder. Also ins Leben gerufen hat das ja der Jörg Linke zusammen mit dem Christian Frenz. Aber ich durfte es halt da auch ab und zu moderieren. Und ich muss sagen, es war für mich als Moderatorin ein so entspanntes Erlebnis, da im Dunkeln zu sitzen und sich einzulassen auf die Menschen und da eben halt auf die Weine. Und das ist großartig. Also kann man jedem nur empfehlen, dass diese Erfahrung mal
gibt
zu machen.
Gibt es das jetzt noch irgendwo? Also ist die irgendwo fest etabliert? Weil ich habe also mein Wissensstand nach der Prowein ist verloren gegangen, ob die jetzt noch irgendwo aufgebaut wird oder nicht, oder ob es da einen festen Standort geben sollte.
Nächstes Jahr wieder auf der Prowein.
Da kann dann, ich dir jetzt bitte schon anmelden. Also es sind feste Slots, die da vergeben werden, und glücklicherweise war, glaube ich, auch zu 100% ausgebucht. Ich habe mich da so gefreut, als ich gehört habe, dass die Prowein das aufnimmt, dass den dort und an so einem prominenten Stand wie der Halle 1 zusammen mit der Sommelier-Union damals etabliert wurde. Das war für mich eins der sinnlichsten Weinerlebnisse. Also ich mag so Essen im Dunkeln, sowas mag ich alles nicht. Weil das hat für mich dann irgendwie, bin ich nicht, da kann ich auch nicht entspannen. Aber diese Weinprobe, ich habe die damals das erste Mal Kloster Neustift 2002, glaube ich, zusammen mit dem Jörg gemacht. Und mit dem Florian, liebe Grüße an dieser Stelle. Für mich einer der kultigsten Blinden, die es gibt. Und jemand, der mir eben auch dieses Bewusstsein für das Leben eines Blinden da geboten hat. Mit denen zusammen durfte ich das damals erleben und ich habe eine Sehnsucht, also diese 20 Jahre, wo ich es nicht gemacht habe, habe ich eine richtige Sehnsucht nach diesem Erlebnis, Wein in einem dunklen Raum zu probieren, gehabt. Wenn man, großartig. Also man nimmt den Wein in einer solchen Natürlichkeit, in einer solchen Unbedarftheit wahr, das war einzigartig. Jetzt bei dieser Blindprobe dort bei der Prowein, in dieser Blackbox, fand ich total spannend. Wir hatten zwei junge Mädchen dort sitzen, ich weiß nicht, waren vielleicht 19, 20, und die waren in dieser Gruppe, es waren ja immer so 8, 9 Leute, es war ja limitiert, die sagten, das war das erste Mal, dass ich meine Meinung zum Wein sagen konnte, dass ich mich frei mit dem Wein gefühlt habe, weil wenn ich normalerweise an irgendeinen Stand hier auf dieser Prowein von diesen 5000 Ständen, die es dort gibt, hingehe, ich werde immer gerastert, ich werde immer kategorisiert, ich werde nicht ernst genommen als junge Frau und hier konnte ich es sagen, konnte meine Meinung sagen, war selber frei und habe das erste Mal den Wein auch richtig empfunden, weil ich mich getraut habe, das, was ich eben empfinde, mir selber zu verbalisieren und auszusprechen. Und das war für, also das war, fand ich so rührend. Ich war da kurz vor den Tränen. Mhm. Also daher Blindprobe nächstes Jahr Prowein unbedingt für alle, die es jetzt
vormerken,
hören.
Vormerken für Silvio. Genau. Ja, wobei, Christina, genau. Ganz ehrlich, Silvio, das tut mir jetzt wirklich ein bisschen leid, weil ich finde, das sollte immer so sein. Ich finde, man sollte junge Leute auch, also ich hatte auch immer junge Leute, die unter mir gearbeitet haben oder ich bin ja selber auch mal an die Hand genommen worden. Und ich finde immer, man sollte eigentlich immer offen auf die Leute zugehen und denen auch die Möglichkeit geben, sich frei zu äußern und die nicht weniger wertschätzen. Jeder fängt mal irgendwo an, ne? Also, und deswegen ist es eigentlich schade, wenn da so eine gewisse Arroganz im Raum steht oder die Leute nicht ernst genommen werden. Ich habe auch immer gesagt, hier, das, auch wenn man auf eine Messe gegangen ist, habe ich gesagt, hier, das sind meine Kommis oder die gehören zu mir, wir möchten alle probieren, ne? Und du fängst da irgendwo mal an und ich habe ja auch nicht angefangen, sage ich mal, und habe gleich die Wettbewerbe gemacht und gleich alles gewonnen und war gleich die Top-Sommeliere. Jeder fängt mal klein an und es ist ganz wichtig, dass man eben halt auch den Nachwuchs unterstützt. Und ich freue mich natürlich auch immer, wenn ich dann unterrichte.
Das finde ich so großartig. Du hast ja wirklich Menschen geprägt. Du hast ja richtig große Sommelier emporgebracht. Magdalena zum Beispiel.
Ja, also Magdalena Brandstätter, jetzt Rambischler und Stefanie Hehn. Ja, wobei,
und Stefanie,
also
genau.
Ja, ich habe die Starthilfe gegeben, sag ich mal, aber gemacht haben die da selber was draus, ne?
Ja, aber du hast die dekantiert, also du hast die geöffnet und du hast, du hast mehr oder weniger denen gezeigt, was die große Weinwelt sein kann, wie man es auch als Frau, das ist halt was gerade in der Zeit, als du Sommelier warst, der noch nicht so überpräsent war, wie man sich da behaupten kann. Daher toll.
Ja, aber ich muss sagen, da hatten wir aber wirklich starke Frauen auch vor mir schon. Also wenn es eine Paula Bosch nicht gegeben hätte oder eine Nathalie Lump oder so. Ich glaube, ich hatte es schon nicht mehr so schwer als Frau, mich da zu behaupten. Und ja, ich sag mal so, auch ich hatte natürlich tolle Leute, die an meiner Seite waren, die mir geholfen haben, mich gefördert haben. Also ob es der Thomas Nichols war oder auch ein sehr geschätzter Kollege, war der Toni van den Broek. Also Toni war für mich so ein Menschenfänger. Der hat, der ist mit uns gereist, der ist mit uns an die Loire gefahren. Ne? Wir waren dann bei Nicolas Joly und Toni war auch immer einer, mit dem man sich super austauschen konnte, wo man viel mitnehmen konnte. Ja. Und ja, also es gab immer auch Leute an meiner Seite, die, und ich habe dann auch mal gesagt, das kann ja gar nicht zurückgeben. Ne? Also und dann gab es halt auch Leute, die zu mir gesagt haben, nimm du auch jemanden an die Hand und hilf dem und förder den. Und auch gerade bei der Dehoga, wenn ich da unterrichte oder so, und dann hast du am Anfang da vielleicht Leute sitzen und sagen, ja, wissen Sie, ich bin jetzt hier, weil mein Chef meint, das ist eine gute Idee und ich mag ja eigentlich nur lieblich oder so. Und am Ende, wenn ich dann unterrichtet habe, nach 2 Tagen, dann sage ich, ach, das war jetzt gar nicht so schlecht mit dem Rotwein oder so. Ne? Also ich glaube, mir gelingt das auch ganz gut, die Leute dann auch da abzuholen, wo sie stehen. Ne? Und ja, und ich finde immer schade, wenn man da den Leuten das verwehrt und man sollte niemand irgendwie sich nicht trauen und man soll auch jede Frage stellen dürfen und so kommt man halt auch weiter dann, ne? Also indem man halt auch neugierig bleibt. Ich habe auch noch viele Fragen. Es gibt immer noch Situationen, da muss ich auch Leute anrufen und Gott sei Dank auch tolle Kollegen, wo ich dann mal sage, du, das ist jetzt gerade nicht meine Stärke, ne? Also da bin ich jetzt nicht so firm drin. Kannst du mir mal helfen, ne? Also und das ist der Austausch, also das wirst du wahrscheinlich unterschreiben. Man muss sich austauschen und man hilft sich gegenseitig und nur das bringt einen dann weiter.
Kannst du es nachvollziehen, wenn ich einen Wein lese, der By the Glass heißt? Bin ich erstmal als, keine Ahnung, Wein-Nerd, Wein-Fanat, Wein-Freak skeptisch und frage mich ganz unbewusst, wie ernst die das meinen. Aber alles hinter diesem Wein ist eigentlich verbissen ernst. Also wir reden hier von Riesling, ernste Rebsorte. Wir reden von der Mosel, ernstes Gebiet. Also kein Ort für schwache Nerven. Steillagen bis 65 Grad sind definitiv ein Akt der Rebellion gegen Schwerkraft. Die Schieferböden grau, rot, quarzithaltig sind wie ein altes Manuskript, das die Reben lesen müssen. Das Klima ist ein Drama. Die vom Fluss reflektierten Sonnenstrahlen, die die Trauben fordern. Die Mosel ist Deutschlands älteste Weinregion und der Riesling seit 1456 hier belegt. Mit 24.000 Hektar macht er fast ein Viertel der deutschen Weinfläche aus. Und 60% des weltweiten Rieslings kommen von hier. Ja, und da haben wir dann noch die Villa Hüsken, die diesen Riesling, den By the Glass, produziert. 65 Hektar. Alles Riesling. Auf Toplagen, wie im Uerziger Würzgarten und dem Enkircher Steffensberg, wo die Böden exotische, würzige Weine hervorbringen. Ja, By the Glass ist 100% Riesling, aber eben kein typischer Vertreter. Er ist trocken, frisch, mit einer Säure, die kitzelt und einer Mineralität, die sinkt. Er ist wie die Mosel selbst. Wild, poetisch, unbezähmbar. Die Villa Hüsken ist kein Weingut, das sich mit Hochglanzprospekten brüstet. Es ist ein Ort, wo die Zeit in Schichten liegt, wie der Schiefer unter den Reben. Seit 1735, kannst du dir das vorstellen, seit 1735, das sind 300 Jahre, als Johannes Hüsken aus den Niederlanden an die Mosel zog, web diese Familie ihre Geschichten in die Steillagen. 8 Generationen später führt Adolf Hüsken, der 8., ein Mann mit dem Herz eines Poeten und dem Weinblick eines Weltenbummlers, das Weingut. Er hat für Robert Mondavi in Kalifornien gearbeitet, bei Yalumba in Australien, bei Tyrell, bei der Domaine Bertagne. Und doch ist er zurückgekehrt an die Mosel, wo die Reben flüstern und die Flüsse singen. Seit 2005 heißt das Weingut Villa Hüsken, benannt nach einer Jugendstilvilla in Traben-Trarbach, die 1904 vom Berliner Architekten Bruno Möhring entworfen wurde. Ein Bauwerk, das unter Denkmalschutz steht und so elegant ist wie ein Walzer. Aber so robust wie die Schieferböden drumherum. Und Hüskens sind keine Winzer, die in der Vergangenheit hängen. Sie sind Pioniere. Schon im 19. Jahrhundert, als Traben-Trarbach nach Bordeaux der zweitgrößte Weinhandelsplatz der Welt war, trieben sie den Handel voran. Bauten Netzwerke mit der Eisenbahn, erfanden Kellertechnik. Johann Wilhelm Hüsken III., der Mosel-Bismarck, führte 1826 Weinbergsertragsberechnungen ein und klassifizierte Weine nach Planeten. Bisschen verrückt, aber genial. Heute setzt Adolf der 8. auf Nachhaltigkeit, auf Handarbeit, auf biodynamische Ansätze, ohne es laut herauszuposaunen. Ihr Motto? Ein Stück Lebenskunst. Made by happy people. Das ist kein Slogan, das ist eine Haltung. Und die spürt man in jedem Schluck. Ich wünschte, du könntest jetzt mit mir diesen Riesling probieren. Und die Erhabenheit spüren. Vielleicht das Rebalter schätzen. Ich glaube, du würdest nicht auf 55 Jahre kommen. 2024, 7 Gramm Säure, 5 Gramm Restzucker, perfekte Balance, 11,5 Volumenprozent. Das ist ein Wein zum Trinken. Wahrscheinlich heißt er deswegen By the Glass. Und es ist gelungen. Der By the Glass ist kein steifer Moselriesling, der dich mit Etikettenschwere langweilt. Er ist ein Freigeist, ein Wein, der sagt, genieß mich, ich bin hier, komplett ohne Schnickschnack. Und trotzdem die Ernsthaftigkeit eines großartigen Moselrieslings widerspiegelt. Die Hüstens haben ihn für den Moment gemacht, wenn man mit Freunden einfach lachen möchte. Für einen Abend auf der Terrasse, einfach fürs Leben selbst. Er ist unkompliziert, aber nicht simpel. Seine Frische kommt von der Säure, seinen Tief aus der Mineralität in seine Seele, aus den uralten Reben, dem Schiefer. Und daher ein ganz großes Dankeschön, dass die Villa Hüsken uns zeigt, dass Moselriesling nicht verknöchert, verstaubt oder verbissen sein muss. Und ein großes Dankeschön dem deutschen Vertreter, dem Handelshaus Segnitz. Ist es bei dir nur Wein oder gibt es da auch noch was anderes? Also gibt es irgendwie andere Bereiche? Findest du, es gibt ein Getränk, was dem Wein irgendwie nahe kommt, was dem ebenbürtig ist, was eine gewisse Entwicklungsfähigkeit, was vielleicht eine andere Zukunft hat, was genauso viel Anerkennung und Wertigkeit verdient wie Wein? Oder ist es nur Wein?
Also seit 3 Jahren bin ich total fasziniert von dem Thema Cidre und Poiré, also wow. Apfel, ja, das ist für mich. Und auch, ich habe mit der Dorit Schmidt, also wir haben auch so eine kleine Kooperation gegründet, heißt Hilker Schmidt. Ja. Wir sind erstmal in die Bretagne gefahren und da waren wir dann schon total Feuer und Flamme für das Thema. Dann waren wir noch in der Normandie und es gibt auch in Deutschland ganz tolle Erzeuger. Und es ist für mich ein Produkt, was mich komplett fasziniert. Ist auch so ein bisschen dem geschuldet, weil es jetzt auch ein bisschen ein Trendthema ist mit weniger Alkohol. Ne? Nicht kein Alkohol, aber Produkte, die vielleicht mal nur 4 Volumenprozent haben oder 5 Volumenprozent. Dann natürlich auch das Thema Nachhaltigkeitsgedanke, ne? Streuobstwiesen, Hochstamm, solche Produkte. Und Und wir suchen ja auch immer nach Produkten, also gerade in der Sommelerie, die man auch gut mit Essen kombinieren kann oder neue Entdeckungen. Und so eine Flasche, sage ich mal, Cidre oder eben das Gegenstück aus Birnenporree, das kannst du auf der Terrasse auch einfach mal so wegzischen, ne? Ohne dass du gleich irgendwie einen Schädel hast danach. Ich finde, das ist hochspannend und da sollten sich auch viel mehr Leute für öffnen, sowas mal auf
Ja,
die Karte zu nehmen oder mal auszuprobieren.
gerade durch dieses Öffnen ist man ja auch letztlich ein Unterstützer des Ganzen, um dem auch ein Fundament, eine Ebene zu geben, dass die Produzenten sich auch animiert fühlen, beziehungsweise manchmal auch eine ganz andere Preissensibilität dann durchbrochen wird. Weil also ich hatte damals als ich die Weinbar aufgemacht habe, versucht, auch Apfelwein mit aufzuführen, hatte so 15 verschiedene Apfelweine. Es war damals um 2007, da war es noch relativ neu so in Deutschland und die wollte aber keiner haben. Also ich hatte dann teilweise auch Apfelweine um 20 bis
Also richtige
50 Euro.
Stillweine, Silvio, also Apfelwein, also nicht prickelnd, sondern
Sowohl als
Apfelwein.
auch.
Also.
Also ich hab verschiedene Sachen probiert, aber wollte keiner haben, hat keiner dafür. Es war halt einfach in dem Sinn zu teuer. Daher dann die Frage, also was sollte ein guter Apfelwein oder ein Poiré kosten? Worauf sollte man achten? Wann ist der gut? Ist er automatisch gut, nur weil er Alkohol hat? Wie viel Alkohol darf er haben? Gibt es da gesetzliche Richtlinien? Klär mich auf.
Also ich sag mal so. Ich merke, also wir beschäftigen uns ja
Hol dir was
natürlich
zu
schon länger
trinken.
mit dem Thema. Nein, der Rotwein stimmt. Nein, ich merke ja, umso länger wir uns mit dem Thema beschäftigen, die Dorit Schmidt und ich, ist, dass die prickelnden Varianten einfach besser ankommen, wie die Stillweine. Ne? Also man kennt ja den Appleboy. Ich komme ja aus dem Hessischen, ich bin ja dort geboren und da ist das Produkt noch eher so ein bisschen nicht so, also da wird es getrunken, aber es wird nicht als sehr hochwertig empfunden. Aber ich glaube, wenn es prickelt, dann kommt es bei den Leuten noch besser an, wie Stillweine. Und die Alkoholrange, die geht von bis. Also ich habe hier ein Poiré stehen von Custer, der hat nur 2 Volumenprozent, der hat natürlich dann auch ein bisschen mehr Süße. Du kannst aber auch 5 oder 6 Volumenprozent haben. Du hast selten mehr wie 10. Gesetzlich wüsste ich jetzt nicht, dass da was vorgeschrieben ist, was da die Mindestalkohol oder der niedrigste Alkoholgehalt ist. Aber du bist natürlich immer mit weniger Alkohol unterwegs als beim Wein.
Du hast nur
Kein
10, weil du
Alkohol.
nicht so viel Zucker hast, oder? Und Frage B, dürfte man schabtalisieren, rein theoretisch, oder wäre das dann nicht möglich? Also Anreicher mit Zucker.
Könnte man auch, ja. Aber wie
Okay, aber
gesagt,
möchte
du hast durch
keiner,
den
weil das haben wir beim Wein.
Frucht. Und du hast natürlich, also wir, also die Dorit und ich, wir machen uns auch gerade stark für so die noch nicht so namhaften kleineren Erzeuger, ne? Also klar, wer damit angefangen hat und der sehr namhaft ist und natürlich auch in aller Munde schon, ist Bordelais. Also da kann ich mich erinnern, noch in der Speisemeisterei, das hat der Bernd Kreis natürlich damals sehr forciert. Und es sind fantastische Produkte, die auch ein bisschen hochpreisiger liegen. Aber es gibt natürlich auch andere Erzeuger, die vielleicht ein bisschen kleiner und auch ein bisschen günstiger sind. Und da machen wir uns eigentlich auch für stark, dass die ein bisschen mehr Wertschätzung erfahren. Und wir haben da auch schon Workshops gemacht, auch für die Sommelier Union, also und auch mit Speisenkombinationen. Hier ein Workshop hier bei meinem Sommelier-Stammtisch hier in Stuttgart. Und das ist sowas, wo wir gerade uns total für begeistern, wo wir einfach uns wünschen würden, auch, dass immer mehr Leute auch mutig sind, sowas mal auf die Karte zu nehmen. Also Stefanie Hehn war dann so frei und hat auch was auf die Karte genommen. Oder ich habe jetzt dafür gesorgt, dass ein Eisperry im Barreis auf der Karte gelandet ist beim Theoman Metzger
Was
von
ist ein Eisperry?
1785. Und das ist also praktisch gemacht. Also gefrorene Früchte, also wie musst du dir
Ja.
vorstellen, wie ein Eiswein, ja, und das ist eine ganz
Ja.
Rarität und das ist von 1785, das ist ein Erzeuger, die sitzen im Schwarzwald, das sind Pärchen, also die Wendy und der Patrick, also und die machen das eben, also die pflegen praktisch den Baumbestand der Eltern weiter und der Großeltern, aber meistens sind das dann auch so Konstellationen, die haben dann immer noch einen Brotjob, ne, weil davon kann man jetzt nicht leben, ne? Also
Genau.
das machen die mit Begeisterung und so ein ausgedehntes Hobby, sage ich mal, und wir finden das halt.
Schieben die das in den Froster oder friert es auch am Baum wie den Wein auch?
Nee, das wird gefroren, also du frierst das. Also die
Okay.
Früchte werden gefroren und
Auch
dadurch
nicht
entsteht die
wertend gefragt, sondern einfach
Konzentration.
aus Interesse, weil ich es noch nie gehört habe. Deswegen
Nö.
finde ich es total spannend. Klingt natürlich fantastisch. Und was kostet denn sowas?
Ah, das ist alles noch im Rahmen. Also ich müsste es jetzt nochmal nachschauen, was der genau gekostet hat.
Ja.
Aber es ist alles bezahlbar, sag ich mal. Ja, also es ist nicht
Ja.
alles.
Also woran erkennt man einen guten einen guten Apfelwein? Also schmeckt der dann besonders klar nach Apfel, also besonders rein? Oder schmeckt der besonders matschig wie so ein Naturalwein, wie eine Fallobstwiese, wo ich sage, ich habe da ein bisschen was Erdiges oder Muffiges noch mit darin? Oder wann sagst du, oder schmeckt der besonders weinig oder besonders fruchtig oder...
Ich glaube, da gibt es die unterschiedlichsten Produkte. Also was ich schätze, ist, wenn die Fruchtstilistik sehr gut rausgearbeitet wurde, wenn du ein puristisches Empfinden hast, dann hast du neben Apfel oder Birne oft auch noch andere Aromen, wie Blüten oder wie Kräuter oder so, solche Noten halt noch mit dabei. Muffig oder so sollte es eigentlich nie riechen oder schmecken. Ja, es gibt natürlich auch so schräge, wilde Geschichten, aber das wäre jetzt eher weniger was, wo ich mich für stark machen würde. Aber im Grunde, wenn die Fruchtaromatik klar herausgearbeitet worden ist, und dann für mich ist immer entscheidend oder wichtig in der Qualität, dass es Zug hat, ne? Dass du das Gefühl hast, es macht dich nicht satt, es ist nicht zu süß, es hat eine gewisse Lebendigkeit mit dabei. Wie gesagt, Flasche auf, Flasche leer, ne? Also du machst eine Flasche auf, bei dem Wetter vor allem und hast einfach Freude und es ist einfach Trinkgenuss. Und du kannst auch das, genauso wie Wein, natürlich sehr, sehr gut zu den unterschiedlichsten Speisen kombinieren. Nicht nur zum klassischen französischen Crêpe oder solche Sachen, also es gibt da alle möglichen Varianten. Die haben beim Bernd Bachhofer zum Beispiel Menü gemacht mit tollen Speisen und haben dann auch, also er hat dann so einen Soba-Rahmen gemacht, also sowas Asiatisches. Und da hatten wir von 1785, der hieß Forêt Noire oder heißt Forêt Noire und der hat so ein bisschen wildere Aromen mit dabei, ne? Also so ein bisschen Unterholzaromatik, ein bisschen Trockenobst. Und das war auch so eine Umami-Kombination, ne, mit diesem Gericht von Bernd Bachhofer. Wobei Bernd Bachhofer ist auch jemand, der super auf Produkte zukochen kann, ne. Also, das ist auch einer, der beherrscht das perfekt. Also, du gibst ihm eine Idee oder du gibst ihm ein Produkt und er kocht darauf einfach perfekt zu. Und das war auch ein Erlebnis, wo ich sage, wow, also, das war super. Und
das wiederum finde ich ist eine ganz tolle Lösung, weil es geht ja nicht darum, wenn ich eine Weinbegleitung zum Beispiel habe, dass ich nicht 10, 12 Getränke oder irgendwie Weine haben möchte. Ich bin dann einfach voll. Und das möchte ich einfach nicht. Aber wenn man dann eben so was leicht Alkoholisches hat mit 2 bis 5 Volumenprozent, was trotzdem eine gewisse Potenz hat, um die Speise entsprechend zu begleiten, dann balanciert es dann auch aus. Dann kann ich da auch mal einen größeren Schluck von trinken und kann mich dann dem Wein nochmal mit einer ganz anderen Sinnlichkeit, mit einer ganz anderen Tiefe dann letztlich auch widmen, weil die Sachen dann oftmals ja vielleicht auch nicht ganz so anstrengend sind. Und das könnte so eine Lösung sein, wo man sagt, man bringt mehr Balance in den Abend, wird eben auch dem, vielleicht auch dem Zeitgeist gerecht, dass die Leute nicht mehr so stark rauswanken wollen, sondern einfach den Tag noch bewusster miterleben wollen, wo man ein bisschen mitspielen kann. Aber ist sowas immer jugendlich? Muss sowas im ersten Jahr getrunken werden? Kann sowas reifen? Hat sowas ein MHD?
Das kann auch reifen. Nee, das kann auch reifen. Also ich habe hier auch noch Produkte stehen, die halt noch nicht getrunken wurden. Also da habe ich auch letztens mal wieder was aufgemacht. Also ist es natürlich schon der Fall, dass die irgendwann nicht mehr frisch sind, ne? Dass es nicht ewig lagerfähig ist, aber es ist schon lagerfähig. Und es werden auch viele Experimente gemacht. Also die Erzeuger beschäftigen sich auch mit dem Thema, Jahrgangsgeschichten zu machen oder mal zu lagern, ne? Also auch mal zu gucken, wie schmeckt so ein reifer Apfelwein oder reifer Apfelschaumwein. Also vom Gutshof Graz zum Beispiel, der Florian Profittlich,
großartig.
Der beschäftigt sich.
Ja, kennst du auch, das ist Uckermark, na logisch. Der hat einen so knochigen Apfelsaft, beziehungsweise so richtig knochentrockene Sachen gehabt, die waren so krass, die habe ich damals vor 10 Jahren oder so das erste Mal gehabt und damit Leute richtig, also schockiert, weil die so außergewöhnlich waren und ja, mega, also Riesenempfehlung, also das ist
absolut
jemand, der diese Authentizität richtig lebt, konsequent lebt, leider ganz selten gehört wird, weil er halt so atypisch ist, aber fantastisch, also toll. Nicht günstig und das ist auch gut so, wenn man diese Sachen dann mit einer anderen, also aber auch nicht teuer, aber man trinkt auch die Apfelsäfte. Ich glaube, da kostet ein Apfelsaft, ich habe es jetzt lange leider nicht gekauft, irgendwie 8 € oder so, aber da trinkst du die mit einem anderen Bewusstsein, richtig knochentrocken, ohne Restzucker. Und das ist herrlich. Also es ist
und
so gelebte
halt
Schmerzen,
finde,
wunderschön.
Es muss halt, aber es ist halt so ein Thema, weil es muss sehr stark kommuniziert werden und das haben Dorit und ich uns auch zur Aufgabe gemacht. Du musst halt mehr reden darüber, ne? Es verkauft sich nicht von alleine, also muss kommunizieren und es ist noch nicht, ich hoffe, dass es mehr wird und dass die Leute mehr Aufmerksamkeit haben und auch mehr Begeisterung dafür entwickeln, aber es ist kein Selbstläufer, ne? Das ist, das muss man sagen, aber...
Was ich mir aber frage, warum steht nicht automatisch ein Jahrgang drauf? Weil die Sachen sind ja eigentlich, kann ich mir vorstellen, zu 100% jahrgangstreu. Also ich kann einen Apfel nicht über, wie einen Wein, 5 Jahre im Tank liegen lassen, wo ich dann irgendwie quittieren könnte. Wird da Altwein mitverarbeitet oder... Apfel auch vergoren?
Ich weiß nicht, ob das kontraproduktiv wäre vielleicht, also wenn man den Jahrgang draufschreiben würde, aber ich habe es jetzt selten.
Also man versucht es bewusst zu vermeiden. Es ist nicht so, dass da irgendwie 5 Jahrgänge küvitiert sind,
kann ich dir jetzt so ad hoc nicht beantworten, ja. Aber ich habe es jetzt noch nicht so wahrgenommen. Aber ich glaube, die sind auch noch so ein bisschen in der Entwicklung und denken darüber nach, das vielleicht draufzuschreiben und dann wirklich zu gucken, wie schmeckt der Jahrgang vom Vorjahr im Vergleich zum jetzigen Jahrgang und so weiter und so fort. Ne? Also das ist
Es gibt ja so verschiedene Sachen. Wir hatten ja zum Beispiel, das trifft jetzt ein bisschen ab, wir hatten ein Glühweinprojekt auf dem Weihnachtsmarkt und natürlich haben wir diesen Glühwein mit Jahrgang verkauft, weil es halt ein Jahrgangsglühwein war. Der war halt nicht irgendwie 5 Jahre alt, sondern, und wir haben es halt dazu geschrieben. Und das ist, warum nicht? Und das hat die Leute in der Masse gecatcht.
Kann ja super sein, der kriegt dadurch eine richtige Glaubwürdigkeit,
wenn da ein Jahrgang drin beisteht. Und so wahrscheinlich beim Apfelwein genauso, wenn da ein Jahrgang, dann kriegt der nochmal eine andere Glaubwürdigkeit und ist ja eigentlich irgendwas, was automatisch dort ist. Muss ja noch nicht mal irgendwie gesetzlich zertifiziert sein, man schreibt es halt einfach nur drauf.
Also ich hoffe ja auch, dass da Bewegung reinkommt und dass da mehr passiert, aber ich beobachte das auch bei Kolleginnen und Kollegen, dass da so eine Bewegung drin ist und dass die offen sind. Also ich glaube, die Valentina hat auch gesagt, Citre ist im Moment noch nicht so auf dem Schirm, aber sollte man haben. Ne? Ich glaube, sie hat das, wenn ich das richtig gesehen habe, bei den Zitaten auch angemerkt. Und ich würde mich auch freuen, also wenn da ein bisschen mehr Bewegung reinkommt. Und also vor allem würde ich es mir wünschen, auch gerade für diese kleineren Erzeuger und die individuellen und die Massengeschichten müssen wir jetzt nicht pushen, ne? Also ich sag mal, es gibt natürlich das Zeug auch im Supermarkt mit einer deutlichen Restsüße und so, aber das ist eher weniger die Produktlinie, wo wir sagen, das ist, was uns begeistert. Ist natürlich auch so, musst du dir auch vor Augen führen, wenn es so individuelle Geschichten sind, du kannst jetzt da, die sind in dem Jahr so und im nächsten Jahr sind die ganz anders. Ne? Das könntest du jetzt niemanden empfehlen, der das aufnehmen möchte für ein Rewe oder ein Edeka oder was auch immer, weil da erwartet ja der Kunde erstmal, dass das jedes Jahr etwa identisch schmeckt. Das ist ja beim Wein genauso. Ne? Wenn du ein Pinot Grigio beim Aldi kaufst, dann verkostet man den nach einem gewissen Raster, der muss die und die Aromen haben, die und die Struktur, ne, da spricht ja auch nichts dagegen, ne, das will der Endverbraucher in dem Moment ja so, ne, der sagt, ich möchte halt das Produkt und das soll auch keine großen Schwankungen haben, aber bei diesen kleinen individuellen Erzeugern ist halt so, dass der in dem Jahr so schmeckt, im anderen Jahr schmeckt er ganz anders und vielleicht fällt er auch mal aus, ne, weil es dann Frost gibt oder so, dass es keine Konstanz gibt, ne, dass es dieses Produkt halt ein Jahr einfach mal nicht gibt, ne, also das muss man sich halt auch vor Augen führen.
Apfel oder Birne? Aber hast du da Vorlieben und was ist der Unterschied? Also klar, das eine ist Apfel, das andere ist Birne. Aber gibt es da unterschiedliche Produktionsweisen oder unterschiedliche Ansätze? Nee, oder ist das eine nur Apfel und das andere Birne?
Nee, aber Dorit und ich, wir haben wieder festgestellt, dass wir dann beim Reitessen es immer doch wieder die Birne sehr packt. Also, aber ich finde beides großartig. Aber ich habe jetzt auch einen Perry von 1785 zum Beispiel. Also ich mache jedes Jahr für meine Kunden, also für meine sehr guten Kunden gibt es immer ein Geschenk. Und da habe ich dann auch diesen Perry gemacht mit so Salzcrackern und mit so einer Konfitüre von Zitrusfrüchten. Und dann haben Dorin und ich so eine Käsebroschüre gemacht. Also haben wir gesagt, kauft euch einen Ziegenkäse dazu. Ne? Also ich habe jetzt keinen Käse mit verschickt, weil vor Weihnachten weiß man immer nicht, kommt das Paket an oder geht das irgendwo verschütt. Und dann haben wir so eine Kombination da uns ausgedacht. Das war auch großartig, also in der Kombination. Also das habe ich dann irgendwann auch wieder angefangen, weil früher habe ich immer gedacht, sehr langweilig, wenn die Sommeliere irgendwelche alkoholischen Produkte verschenkt, ne, dann habe ich mal Pfeffermühlen verschenkt oder sowas. Und dann kamen aber doch manche und haben gesagt, du Christina, wenn das von dir kommt, dann wissen wir ja, das ist was ganz Besonderes, weil du hast es ausgesucht. Also wir freuen uns halt auch über Wein oder in dem Fall jetzt über den Perry von 1785. Und seitdem gehe ich wieder hin zurück zu sagen, nee, es gibt halt wieder was in dem Bereich, also Wein oder eben halt in dem Fall diesmal der Perry. Ja, so eine kleine Aufmerksamkeit.
Gibt es da irgendwelche Ansätze, wenn ich jetzt so einen Apfelwein oder eben einen Birnenwein, also sprich ein Citro oder ein Poiré habe, wie man den serviert, wenn man da ja überhaupt keine Vorstellung hat. Serviert man den wirklich immer kalt oder kann man den auch temperiert servieren? Serviert man den in irgendeinem bestimmten Glas? Was würdest du da empfehlen? Könnte man sowas lüften, dekantieren oder ist das totaler Quatsch und einfach nur Show? Gibt es da irgendwelche Voraussetzungen, Wünsche, Gedanken, was man dazu machen könnte, um den optimal zu präsentieren? Weil da gibt's ja bei, glaube ich, gar keinem Erfahrung oder
Ich würde es gekühlt servieren und ich glaube, das wäre jetzt auch eine Frage, die mir da Dorit hätte stellen können, weil Dorit immer sagt, diese ganze Szene, also Citre und Poiré, das ist alles ein bisschen entspannter, die sind so ein bisschen lässiger unterwegs. Es ist teilweise nicht so verkopft wie manchmal die Weinszene und man trinkt das einfach aus egal aus welchem Glas, es macht einfach Freude. Es gibt natürlich diese Bowls und diese Schalen, was ganz klassisch ist für die Bretagne oder so. Das kann man auch mal machen, haben wir dann auch mal gemacht, ne, so, weil einfach so, ich habe mir auch so eine gekauft, so eine Schale, um es einfach, weil das da traditionell so gemacht wird in der Creperie oder auch im Restaurant, dass man es aus solch Keramikschalen trinkt. Aber ich glaube, dass man da nicht so dezidiert rangeht wie beim Wein, dass man sagt, man braucht das und das Glas. Ich würde, glaube ich, so ein klassisches Weißweinglas bevorzugen. Ne? Und da ja die Perlage oder die Kohlensäure immer eher verhaltener ist, würde ich jetzt von Dekantieren und solchen Sachen absehen, weil dann ist es relativ schnell platt. Das ist auch so ein bisschen was man im Auge behalten sollte, wenn man so eine Flasche aufmacht. Die Kohlensäure ist doch relativ, gibt es natürlich auch traditionelle Flaschengär. Ja. Gibt es auch traditionelle Flaschengärmethoden, aber es gibt halt einfach auch dieses Charmat-Verfahren, wo dann die Kohlensäure, sage ich mal, wenn das Produkt einen Tag auf ist, ne, dann ist es am nächsten Tag halt schon relativ flach. Ne? Deswegen,
was ist das Charmat-Verfahren?
Wäre ich jetzt Charmat-Fahren ist also die Tankgärung sozusagen. Mhm. Also da würde ich aber von absehen, dass ich das. Ich würde es eben nicht dekantieren, weil da wird's ja die Kohlensäure raushauen. Ne? Also.
Aber kannst du das Verfahren auch empfehlen? Also Produkte, die so erzeugt wurden, sprich die mit einem Drucktank erzeugt wurden, oder soll es dann immer Flaschengärung sein? Und ist das eher verbreitet oder eher selten?
Es gibt sowohl als auch. Also ich sag mal, auch die Flaschengärmethode ist natürlich spannend. Gibt's dann auch diese höherwertigeren, teureren Produkte? Ne? Also auch gibt dann auch durchaus Citron-Poré, die liegen dann in der Preisrange von einem Champagner. Da wird's halt dann wieder schwierig, ne, in der Argumentation. Also weil das ist genauso wie mit dem. Ich liebe ja auch sehr gute Winzersekte, aber es ist immer so ein bisschen grenzwertig, wenn ein Winzersekt annähernd genauso viel kostet wie ein Champagner oder sogar mehr. Da muss man doch sehr viel reden, also ne, um das dann eben halt.
Ja, ich finde, mittlerweile können die Produkte das durchaus halten und können diese 50, 60, 70, 80 Euro durchaus darstellen und selbst im dreistelligen Bereich, weil sie eine gewisse Eigenständigkeit haben. Und ich glaube, wenn so ein Citre, flaschenvergoren, wenn der eine Eigenständigkeit hat und es muss noch nicht mal irgendwie was super exklusives, exotisches sein, sondern eine Geschmackskultur hat, wo ich sage, ja, sowas finde ich bei keinem anderen Produkt. Oder entweder nehme ich es oder nicht. Also wenn du vorhin gesagt hast, Latasche, entweder nehme ich es oder nicht und es hat eine gewisse Eigenständigkeit, es gibt keinen, der damit vergleichbar ist, dann kann ich selber entscheiden, möchte ich das Geld ausgeben oder nicht. Aber er ist damit wertfrei. Und das finde ich dann bei so einem Produkt, wie zum Beispiel ein Apfel-Citre-Flaschen vergoren, vielleicht von mir aus mit Jahrgang, irgendwie 5 Jahre alt. Mhm. Und ich mache den auf und sage, wow, sowas hatte ich noch nicht. Und dann ist es mir genau das Geld wert, was dieser Wein kostet. Ob er, da kann ich ja überhaupt nicht sagen, nein, das ist er nicht wert. Weil vom Aufwand ist dann teilweise genauso, rein vom Produktionsaufwand, nicht den Vegetativ, also den, dass die Frucht entsteht, also den Wachstumsaufwand, der ist geringer bei solchen Fruchtprodukten als beim klassischen Wein. Aber der handwerkliche Aufwand ist ja genau der gleiche wie beim Wein. Und warum soll der dann nicht einen ähnlichen Preis kosten wie jetzt zum Beispiel ein Sekt oder ein Schaumwein? Also daher würde ich diese Frage dann nicht unbedingt so stellen.
Ich glaube auch, dass es den Markt durchaus gibt, aber dass wir uns schon in so einem Nischenbereich bewegen, wie bei allen diesen exklusiven Geschichten. Ne? Also
wollen wir doch aber auch. Wie gesagt,
ja, also wir auf jeden Fall. Also wenn wir jetzt in unserer Szene reden oder auch von denen, mit denen wir uns umgeben. Aber vielleicht wäre der ein oder andere Endverbraucher dann eher doch etwas kritischer und würde sagen, das sieht er jetzt nicht. Sehr wie mit, da können wir auch drüber diskutieren, entalkoholisierte Weine, und da habe ich manchmal auch ein bisschen ein Thema mit, dass die oft zu süß, irgendwas, also das gefällt mir deswegen bei Citron Poré irgendwie besser. Wir haben jetzt keinen Alkohol, ist nicht kein Alkohol, sondern wir haben wenig Alkohol. Und was halt oft bei diesen entalkoholisierten Produkten der Fall ist, ich rede jetzt nicht von allen, dass man ja irgendwo diesen Alkohol ersetzen muss. Das heißt, wir reden oft über einen sehr hohen Restzuckergehalt, ne? Also, dass wir einfach sagen,
ein Geschmacksträger, der die 10-12 Volumenprozent dann irgendwie aufhängt.
Aufhängt, genau.
Ja, ja, genau. Und dann irgendwie als Geschmacksträger fungiert. Das hat eine Zeit lang hat das Süße übernehmen müssen. Teilweise Kohlensäure kann das. Also damit versucht man es auch. Aber man hat noch nicht wirklich eine Lösung. Teilweise schafft man es mit Extrakten, mit Rückgewinnung etc. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Also wollen wir das Fest jetzt auch noch aufmachen oder sind wir erstmal?
Nein, das machen wir nicht.
Bezieht das
noch nicht. Lass den anderen auch noch ein bisschen Platz. Nein, absolut. Nee, ich bin eher Citron Poré und weniger entalkoholisiert, wobei, um das abzuschließen, was das Thema angeht, auch das ist eine Entwicklung. Mein früher alkoholfreies Bier, ne, konnte man auch nicht trinken. Und das wird sich auch da in dem Bereich weiterentwickeln und wird immer besser werden. Ne? Und es hat seine Berechtigung und wie gesagt, der nächste Sommelier oder die nächste Sommeliere kann auch gerne über das Thema dann ausführlicher sprechen. Weil wir dürfen es nicht verleugnen, dass das ein großes Trendthema ist, ne? Also,
ich glaube, das kann auch keiner mehr verleugnen. Es ist wirklich in der Tat ja auch eine Richtung, die ganz klar eingeschlagen wurde. Und ich finde eben auch dieses niedrigalkoholische, was ja auch ein gewisser Trend ist, also auch beim Wein, niedrigalkoholische Weine sind ja unglaublich, ja, teilweise auch, keine Ahnung, Colombars, die 9-Volumen-Prozent haben oder so, ob die jetzt, ob das wirklich die großen Weine sind, das ist immer noch dahingestellt, aber es ist ein gewisses Weinfeeling, was vermittelt wird, wo man sagen kann, Wein trinken ist wieder salonfähig, wenn man sich nicht niederstreckt, sondern eben doch diesen sommerlichen Genuss dann irgendwo zelebriert. Und viele mögen das gerade im Augenblick. Und eine schöne Alternative wäre dann irgendwo der Citre. Wenn du ein Wein wärst, welcher Wein wärst du? Wärst du ein Citre oder wärst du ein Wein?
Nein, nein. Ich weiß genau, was für eine Rebsorte ich wäre.
Wow,
Ich glaube, ich wäre ich glaube, ich wäre Chasselas. Also ich finde, also Chasselas oder Fondant oder auch gut edel, weil also Chasselas ist ja eher dezent, also ist eher zurückhaltend, aber eigentlich auch, also Chandra Kurt hat das mal sehr schön gesagt, die hat auch ein Buch über die Rebsorte geschrieben, er hat also Chasselas ist irgendwie so Chanel ist die Haute Couture, ne? Also nicht, dass ich mich als Haute Couture verstehe, aber ich glaube, ich bin eher ein zurückhaltender Mensch, also nicht so laut und auch eher, ja, Chasselas hat einfach vielleicht mehr Facette, als man manchmal denkt, ne? Und wenn man sich mit der Rebsorte länger beschäftigt, und ich habe 2013 bis 2018 auch das Schweizer Wein-Infobüro leiten dürfen und habe viele Schweizer Weine auch durch meinen guten Freund Jörg Linke verkosten dürfen. Und muss sagen, mich fasziniert diese Rebsorte, weil sie eben nicht so laut ist und weil sie so viel Facette zeigen kann und auch sehr gut reifen kann, was man auch nicht denkt. Ne? Man denkt immer, oh, das muss man schnell wegtrinken, das hat kein großes Lagerpotenzial. Und ja, so wie ich mich empfinde, so von meinem Charakter her, würde ich sagen, ja, ich bin eher Chasselas als Sauvignon oder Riesling oder, ja, also.
Was ist der Unterschied zwischen Fondant, Gut Edel und Chasselas? Ist wie Ruländer und Grauburgunder oder ist es, also dass das eine Restsüß ausgebaut wurde oder ist eine oder ist regional bedingt oder ist es, warum gibt es da drei verschiedene Namen, die ähnlich prominent sind?
Also Fondant heißt die Rebsorte im Wallis und Chasselas ist in den anderen Weinregionen in der Schweiz, zum Beispiel im Waadtland. Und Gut Edel ist natürlich die Rebsorte im Badischen, also Markgräfler Land hat ja einen großen Anteil an Gut Edel. Gibt aber auch da Erzeuger, die Chasselas auf dieses Etikett schreiben, ne, wegen vielleicht der Internationalität oder weil es ein bisschen feiner klingt. Oder es gab früher, als ich gelernt habe, noch diesen Chasselis, also Chasselas sur Lis, also ein Chasselas, der länger, Gut Edel, der länger auf der Hefe gereift ist. Aber es handelt sich immer um ein und dieselbe Rebsorte, nämlich, also Hintergrund ist eigentlich Gut Edel.
Und der ist immer trocken.
Ja, es kann auch restsüß sein, aber also die Weine, von denen ich jetzt spreche, also oder die mich begeistern, das sind trockene Weine und die, wie gesagt, haben teilweise eine sehr große Komplexität, eine sehr große Feinheit und können auch im Barrique ausgebaut sein teilweise. Also Louis Beauvoir ist einer der größten und grandiosesten Erzeuger. Der baut zum Beispiel die Weine dann auch mal im Barrique aus. Sehr ein Wein mit sehr, gibt auch edelsüße Varianten, also von der Traube, also von bis. Aber wenn du sagst, welchen Weintyp verkörperst du als Christina Hilker, würde ich sagen, also wenn mir eine Rebsorte einfällt, dann würde ich mich eher in dem Bereich sehen.
Großartig. Also nicht nur erst seit Ziereisen ist diese Rebsorte ja irgendwie präsent geworden für viele, wo man sagt, okay, man kann da ja auch was anderes draus zaubern, als so diesen üblichen Liter Gut Edel, der dann möglichst wenig Säure hat und dann richtig gesoffen werden kann. Mhm. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich für meine Person habe diese Rebsorte noch nie in ihrer Großartigkeit, außer von 1, 2, 3 Winzern, wo ich überrascht war, wo ich auch beeindruckt war, wo ich auch teilweise von den Bewertungen beeindruckt war, niemals zu greifen können. Daher bin ich da doppelt überrascht. Also stark, super, danke. Gibt es im Elsass auch? Also ich glaube, 5% der Anbaufläche ist Chasselas im Elsass. Genau. Und also neben den, ich glaube, 25%
Riesling. Spielt aber keine große Rolle. Also spielt keine große Rolle.
Halt im Edelzwicker. Also daher ist es ja so eine der Hauptkomponenten, die da mit rein. Hast du mal einen guten Edelzwicker getrunken?
Nee. Also nicht bewusst, aber ich habe immer mal so gemutmaßt, habe ich mal gesagt, aber es wurde dann eher belächelt, dass eigentlich müsste man das wieder so ein bisschen kultig machen, ne? Dass man so einen Kult-Edelzwicker macht. So wie zum Beispiel die Bettina Schumann hat auch diesen Badisch Rotgold wiederbelebt, ne? Also Badisch Rotgold ist ja eine Cuvée aus großartig, weißen ja. und roten Trauben, so wie Schillerwein in Württemberg ist in Baden eben Badisch Rotgold. Und die Bettina Schumann hat es auch mit einem tollen Etikett gemacht und die hat den, also Badisch
Rotgold. Das ist wirklich toll, das ist herrlich.
Ich liebe das. Das ist super. Ja, und das fand ich irgendwie so cool und wie die Bettina das gemacht hat. Muss ich sagen, es ist echt kultig. Und so habe ich eigentlich gedacht, sollte man eigentlich mal so einen Kult-Edelzwicker machen. Also so, ja. Aber ist mir bis dato
nicht gekommen. Ist da der Ursprung auch hochklassig? Ist es wie bei der Liebfrauenmilch, dass das Liebfrauenschrift eigentlich... Nee, ne? Da war es schon immer saufein und... Da habe ich ja schlimmste Erinnerung. Ich bin ich habe in Friesland gelernt und wir hatten wenig Wein auf der Karte und einer davon war ein Edelzwicker in einer Literflasche und das war wirklich schlecht. Und daher verbinde ich das immer mit schlecht, aber es sind manchmal eben auch diese fast kindlichen Erinnerungen, die man damit hat. Aber müsste ich mal nachforschen, ob sowas vielleicht... Ich habe gehofft, dass du jetzt sagst, nein, eigentlich ist das Kult und du kennst nur nicht die richtigen, aber...
Nein, meine Illusion. Ich hatte nur die Hoffnung irgendwie, dass man das vielleicht wieder, es ist irgendwie so ein bisschen so ein, vielleicht von den jungen Wilden im Elsass, dass da einer sich dem Thema annimmt und man macht irgendwie so einen kultigen Edelzwicker irgendwie. Na, vielleicht kommt das noch.
Aber gibt es irgendwas so wie, keine Ahnung, gemischter Satz in Wien? Oder jetzt, ich will nicht auf die restsüßen Sachen, die man unbedingt auch kennen muss, also wie Vanange Chardif oder Selektion Grenoble, also sprich eine Spätlese, Auslese beziehungsweise eine Bärenauslese, TBA. Die teilweise großartig sind, aber gibt es irgendeine Spezialität im Elsass von Weinseite her, die man unbedingt kennen muss, die ich jetzt überhaupt gerade nicht auf dem Schirm habe?
Naja, diese gemischten Sätze oder Konfrontation, das hat ja zum Beispiel Marcel Deiss ganz stark forciert, ne? Dass der die Lage draufgeschrieben hat, darf sogar als Grand Cru vermarktet werden, obwohl es ein gemischter Satz sozusagen ist. Also das gibt's schon, ja. Also das findest du schon, ja.
Gibt es jetzt 51 Grand Cru-Lagen? Ist das viel oder ist das wenig? Also ich weiß, wenn man das so hört, dann klingt das ja eigentlich relativ viel. Aber in Anbetracht von 15.000 Hektar ist es vielleicht nicht ganz so viel. Die haben jetzt teilweise eine relativ große Durchschnittsgröße von 4 Hektar, was ja nicht wenig ist. Aber da weiß ich immer nicht, ob das, hat das wirklich diese Wertigkeit wie im Burgund oder wie die große Lage in Deutschland? Oder ist es dann doch ein bisschen verwässert? Oder wie siehst du das? Ist automatisch ein Grand Cru, Grand Cru?
Nein, es ist genauso streng eigentlich auch, wie wenn du jetzt beim VDP großes Gewächs anschaust, es sind eng gefasste, eingegrenzte Lagen, die dafür zugelassen sind, ja. Und der 51. war der Käferkopf, der noch dazugekommen ist, ne. Etwas später, also, aber das ist schon eine strenge Regelung und da kannst du auch drumherum jetzt nichts machen. Also, du darfst jetzt nicht Grand Cru draufschreiben, wenn der eben nicht aus diesem Bereich kommt, ne. Das ist schon streng
muss gefasst.
Aber auch
sein?
Da gibt's, nicht zwingend, aber da gibt's halt auch, sage ich mal, Licht und Schatten, ne. Also es gibt Top-Erzeuger, die grandiose, super Grand Crus machen. Es gibt aber halt auch Erzeuger, wo ein bisschen, ja, schwierig ist, ne. Aber das haben wir ja nicht nur im Elsass. Also das haben wir.
Sind das automatisch die 50% Genossenschaften, die es immerhin im Elsass gibt, oder 43% Genossenschaften, die es im Elsass gibt? Also sind die nicht ganz so hochwertig in, oder gibt's dort, weil es gibt ja eine eigene Genossenschaftskultur dort auch und die waren ja auch maßgeblich daran beteiligt, dass 83 diese Grand Cru-Klassifikation etabliert wurde. Also gibt's da großartige Sachen oder sollte man da immer zum Erzeuger gehen oder ist das... Bin ich dazu kategorisch, wenn ich das so...
Nee, ich denke, das Fass könnte man ja genauso... Ich habe ja viel für Baden auch gearbeitet. Ich bin ja Neigschmeckt, ich bin ja Wahlstuttgarterin. Wir haben natürlich ja auch das große Genossenschaftsthema. Und da gibt's natürlich Top-Genossenschaften und die gibt's in Baden und die gibt's auch im Elsass. Gibt sehr gute Genossenschaften. Also ich würde es per se auch nicht so sagen, schlecht oder gut, ne? Man muss es ein bisschen individuell anschauen. Oft ist es halt so, also was mir so auffällt, dass, wenn das individuelle Erzeuger ist, gerade wenn man darüber was schreiben möchte und so, ist das Storytelling halt oft ein bisschen schöner, ne? Wenn ich dann über Genossenschaft schreibe, dann klar, dann haben die vielleicht auch irgendwie eine Linie, eine besondere ins Leben gerufen, wo man noch ein bisschen kreativer drüber sich auslassen kann oder schreiben kann. Aber oft sind doch die individuelleren Geschichten der Winzer, sag ich mal, mit der Familienhistorie, das ist dann manchmal ein bisschen spannender. Aber man darf das nicht verteufeln. Ich meine, guck dir Südtirol an. Also es gibt grandiose, sehr, sehr gute Genossenschaften in Südtirol und die haben in Südtirol ein ganz anderes und viel besseres Standing als zum Beispiel dem direkten Vergleich mit Baden oder auch mit Württemberg oder eben auch mit den Elsässer Genossenschaften.
Woran liegt das? Sind das in der Tat die Genossenschaften? Ist es die Qualität der Genossenschaften? Weil wenn ich mir das rein faktisch anschaue, im Elsass ist ja jetzt, um das beim Elsass zu bleiben oder es im Vergleich zu ziehen, ist ja der Durchschnittsertrag des gesamten Anbaugebietes 70 Hektoliter was pro Hektar, was erstaunlich gering ist. Das ist ja, also im Vergleich zu anderen Gebieten, ist es ja fast höchstes Qualitätsniveau, also nicht höchstes, aber es ist schon in der Breite gesehen relativ gering. Also müsste das da vom Grundansatz dort auch so sein? Ist es die Akzeptanz der Leute, der Konsumenten? Ist es das Marketing? Oder warum sind Südtiroler Genossenschaften im Vergleich zu der Winzergenossenschaft in der Pfalz, an der A, wo auch immer, you name it, so anders? Mhm. Im Renommee, in der Anerkennung. Ist es die reine Qualität oder ist es Marketing?
Ich glaube, dass, also ich bin jetzt nicht da allentscheidend oder so, aber ich würde sagen, es liegt schon an der Top-Qualität der Genossenschaften, ne? Wenn du, also die einfach auf einem sehr hohen Niveau, die sich auch im gewissen Preisbereich eingepegelt haben, ne? Also nicht in diesem Billigbereich, ne? Ich glaube, dass da einfach, und ich glaube einfach, dass es eine ganz andere nach außen, also die Wertigkeit nach außen ist eine ganz andere Wahrnehmung. Aber ich, das ist so ein bisschen, das, ich habe mich das oft gefragt, auch im Badischen, ja. Ich denke gesagt, warum habt ihr jetzt nicht das Standing wie jetzt eine Genossenschaft in Südtirol? Und er sagt ja, es ist aber, und das, da lehne ich mich jetzt weit aus dem Fenster, das müsste ich auch nochmal recherchieren, bevor ich da was falsch sage. Ich glaube, in Italien ist das Thema Wein immer noch auch Staatsangelegenheit, ne? Also da gibt es auch sehr viel Fördergelder und das hat eine andere Wertigkeit. Also ich glaube, eine Genossenschaft in Baden tut sich schwerer mit vielerlei Dingen als eine Genossenschaft in Südtirol. Aber wie gesagt, da müsste ich jetzt auch noch mal ein bisschen besser recherchieren, bevor ich hier was komplett Falsches erzähle. Aber ich nehme das natürlich in der Außenwirkung schon wahr, auch welche Preise aufgerufen werden von Genossenschaften aus Südtirol. Und da gibt's ja wirklich, und die haben eben dieses schlechte Image, also was Genossenschaften in Württemberg oder in Baden eben halt leider oft haben, ja, haben die halt überhaupt nicht. Das Problem haben die überhaupt nicht.
San Gimignano, 1979. Giovanni Panizzi, ein Typ aus der Lombardei, mit einem Funkel in den Augen und ein Dickkopf ohnegleichen, kauft ein 2 Hektar großes Stück Land. Podere Santa Margherita, direkt vor der mittelalterlichen Mauer dieser UNESCO-Festung. Definitiv kein romantischer Moment, sondern ein Aufstand gegen eine Vernaccia, die damals keiner mehr ernst nahm. 1979. Im Mittelalter war er der Star schlechthin, geliebt von Päpsten und Michelangelo. Aber in den 80er Jahren? Ein Niemand. Verstaubt. Während die Toskana sich mit Rotwein brüstet, Giovanni gab keinen Dreck drauf. Er sah in diesen knochigen Reben etwas, für das es sich zu kämpfen lohnte. 1989 bringt er seinen ersten Vernaccia raus, also 10 Jahre später. Mit einem Etikett, das schreit nach einem Punkposter. Es knallt rein. Wird gefeiert. Und plötzlich ist Panizzi nicht nur ein Name, er ist eine Bewegung. Heute unter Simone Nicolai ist das Weingut ein Monster. 60 Hektar Lagen wie Lagnano, Lazzaretto, Montagna, Montagnana und natürlich Santa Margherita. Sie machen keinen Quatsch mit Pestiziden. Seit 2020 biozertifiziert. Alles organisch, nur Erde, Schweiß und ein Wille, der Eisen bricht. Sie produzieren nicht nur Wein, sie ringen mit dem Land. Ihre Reserva war der erste Vernaccia, der 3 Gläser im Gambero Rosso abstaubte. Kein Abzeichen, sondern eine Narbe, richtig hart erkämpft. Stell dir vor, wie Giovanni 1979 in den Dreck spuckte und die Reben anstarrt, als würden sie ihm was schulden. Das ist der Typ, der so einen Wein macht. Der Vernaccia di San Gimignano 2024 kommt aus 4 Weinbergen. 15 bis 35 Jahre alte Reben. Für einen Vernaccia. Unglaublich. Auf Böden aus Kalksteinton, die härter sind als ein Gefängnishof. Diese Hügel, 300 bis 500 Meter hoch, kriegen die volle toskanische Sonne. Aber die Brisen vom Tyrrhenischen Meer kühlen sie ab. Das Klima ist ein ständiger Kampf. Heiße Tage, kalte Nächte. Ein Hin und Her, das die Vernaccia-Traube zäh und bissig macht. 100% Vernaccia, handgepflückt, ohne Gnade. Die Trauben landen extrem schnell im Presshaus, werden sanft zerdrückt, dann bei 18 Grad im Stahltank vergoren, 5 Monate auf der Feinhefe, ungefiltert, purer Nerv. Dieser Vernaccia ist definitiv kein netter Weißwein, der um deine Gunst bettelt. Er hat Zähne, er hat Charakter, er hat Rückgrat, wie Panizzi. Panizzi hat eine Traube, die auf dem Sterbebett lag, wiederbelebt und sie zu einer Legende gemacht. Nicht mit Kusshand, sondern mit roher Kraft. Er ist ausbalanciert, aber nicht langweilig. Wie ein Seiltänzer mit dem Messer zwischen den Zähnen. Die Aromen sind ein Nahkampf. Jasmin und Lindenblüte prallen auf grünen Apfel, Birne, Grapefruit. Also Jasmin, was ganz Feines auf der einen Seite und trotzdem unglaublich Intensives. Mit dieser Zartheit der Lindenblüte, das Saftige von Apfel, das Geschmeidige der Birne, das Frische von der Grapefruit. Und das gepaart mit Mineralität, das ist schon allein vom darüber nachdenken so faszinierend. Kannst du dir das vorstellen? Und dann dieser Abgang. Lang, mit einem ganz zarten, bitteren Stich. Ein Geschmack, den man nicht los wird. Der einen fesselt, der einen fasziniert. Ein Soaves glatter, ein Chablis distanzierter. Dieser Vernaccia hat die Seele von San Gimignano. Zäh, stolz, kompromisslos. Durch Panizzi wurde Vernaccia verstanden. Und durch Panizzi wurde San Gimignano interpretiert. Definitiv kein Märchenland, auch wenn es so aussieht. Es ist eine mittelalterliche Festung, die Stadt der Türme, wo 15 der 172 Geschlechtertürme noch stehen. Die Wachposten aus dem 12. Jahrhundert. Die alte Pilgerroute machte den Ort reich. Und Vernaccia war der Wein, den Päpste und Dichter wie Dante herunterkippten. Heute sind es 650 Hektar, auf denen Vernaccia mit mindestens 85% regiert. Aromatische Rebsorten wie Traminer oder Muskat sind hier total verboten, weil sie die rohe Kraft der Vernaccia verdünnen würden. Und natürlich oder leider entstehen hier auch Weine, die belanglos sind. Aber Panizzi zeigt, welch Potenzial sowohl in dieser Rebsorte als auch in diesem Gebiet steckt. Vielen Dank für das Schaffen, für diese Arbeit, für diese Interpretation, für diesen besonderen Wein, für den 2024er Vernaccia San Gimignano aus dem Hause Panizzi, dem Hause Panizzi und dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Segnitz. Was muss man für einen guten elsässischen Wein ausgeben? Weil ein Grand Cru kriegt man für 20 Euro und hat damit teilweise einen hochklassigen Wein. Die absoluten Spitzenweine von vielen, vielen Produzenten. Und da brauchst du nicht nur die totale Upper-Class, die man irgendwann mal getrunken haben muss, nehmen, die dann teilweise zwischen 150 und 300 Euro liegen, was für die Upper-Class relativ günstig ist, weltweit global betrachtet. Aber wenn ich jetzt so sage, ich möchte Elsass mich einmal durchtrinken, wo sollte ich da anfangen preislich? Also kriege ich da was, keine Ahnung, für 5 Taler oder ist das viel zu niedrig? Sollte ich mindestens 10 ausgeben? Sollte ich in den Grand Cru-Bereich gehen? Was ist deine Empfehlung? Wir reden vom trockenen Wein, also nicht vom edelsüßen oder stark hochklassigen Restsüßen, sondern einfach vom normalen kleinen Winzer, der ein gutes Handwerk macht.
Also ich glaube, die Diskussion, die muss man nicht nur aufs Elsass beschränken. Also ich bin der Meinung, dass einfach fast nicht möglich ist, einen Wein für 5 Euro zu erzeugen. Klar, also man sagt immer wieder, es sollte möglich sein, aber ich denke, im Elsass ist es schon auch so, dass sie etwas hochpreisiger angesiedelt sind. Und ich denke mal, also ich habe jetzt wieder, ich habe so eine Art Hauswein, also den kaufe ich bei Jean-Paul Schmidt, das ist ein Ochserrohr. Da zahle ich dann so 20 Euro für. Das ist ein Wein, das ist so mein Wein für, wenn wir Feste haben oder so für alle Tage, ne? Aber ich denke mal, ja, so 15, 17, 20 Euro sollte man schon bezahlen. Also drunter wird es echt schwierig, ja.
Ich finde, das Einstiegsniveau ist relativ hoch für gute Weine, aber dann ist die Klasse gleich dermaßen gut. Steht da bei dir Auxerrois oder steht Pinot Blanc auf der Flasche? Weil Elsass ist ja, glaube ich, das einzige Gebiet, wo Auxerrois als Pinot Blanc verkauft werden darf.
Nee, das ist ein Auxerrois, also von Jean-Paul Schmidt. Ich hatte früher als Art Hauswein, ja. Also wir haben da ein eigenes Etikett für machen lassen und so.
Ah, herrlich,
und
schön.
Wir haben immer mal wie so kleine Feste auch. Also mein Mann liebt klassische Musik und er kocht auch sehr gut und dann kocht er und wir trinken dann gerne unseren Wein. Und dann hatten wir früher den Hauswein eben halt vom Jürgen Fendt, der macht aber jetzt keinen Wein mehr. Und jetzt haben wir das mit Jean-Paul Schmidt und Bernd Koppenhöfer gemacht. Und da haben wir eben Auxerrois genommen. Ich hatte davor Riesling, aber du weißt ja auch, wie es ist. Die Leute werden immer empfindlicher, was Säurethemen angeht, ne, mit Sodbrand und Riesling ist manchmal auch nicht so, also nicht jeder mag Riesling, also so für den normalen Gaumen, sag ich mal, jetzt nicht nur für Weinprofis. Und dann habe ich mich für Auxerrois entschieden. Und das ist wirklich ein reinsortiger Auxerrois. Ja. Und schöner, also Trinkwein und auch schöner Essensbegleiter, genau.
Ist das ein guter Wein zur Musik? Also, oder kann man Wein mit Musik kombinieren? Da darf ich jetzt wahrscheinlich nicht deinen Mann fragen, sondern, aber du bist da wahrscheinlich nochmal ganz anders in dem Thema drin. Weil es sind ja beide sensible Themen, sind beides sehr tiefsinnige Themen, sind beides diskutierbare oder streitbare Themen, sind beides Sachen, wo man über Qualität wahrscheinlich oder über Besonderheit nicht streiten kann. Kann man die miteinander kombinieren, abstimmen? Oder sind die so eigenständig, dass man sich nur nicht wehtun kann?
Ich finde, das kann man auf jeden Fall gut, wobei ich habe da echt über die Frage auch nachgedacht. Und also ich habe festgestellt, dass ich irgendwie fast alle Genres höre, also bis auf, ich höre Deutsche, ich höre Annemai Kantereit im Moment total gerne, oder ich höre natürlich auch Bruce Springsteen, oder ich höre französische Chansons. Ich mag Klassik auch, aber mein Mann hört das sehr viel und auch viel von der CD runter. Das weiß ich eher wertzuschätzen, wenn ich das live erlebe. Ne? Wir haben manchmal so kleine Hauskonzerte, oder ich war da auch schon mal in dem einen oder anderen Konzert. Zum Beispiel Alfred Prendl ist ja jetzt verstorben. Das hat mich fasziniert, wie dieser doch fortgeschrittenen Alters ans Klavier gegangen ist und dann über diese Tasten geflogen ist. Da fasziniert mich klassische Musik sehr, aber ich höre klassische Musik nicht vom Band. Ne? Und sonst höre ich wirklich bis auf Techno wirklich alle Genres, also querbeet, aber ich suche nicht unbedingt die Kombination mit Wein. Also ich ich trenne das eher. Also ich zum Beispiel auch, wenn ich laufen gehe, also wenn ich joggen gehe zum Beispiel, mache da meine 10 Kilometer, ich habe keine Knöpfe im Ohr, ne? Weil ich sage, das ist dann meine Zeit mit dem Rennen. Ne? Ich renne dann und dann will ich, und ich brauche auch nicht zwingend jetzt musikalische Begleitung zum Wein. Also finde beides schön, Musik zu hören. Also Musik ist auch Lebenselixier und ich höre gerne Musik. Ich trinke auch gerne Wein, aber ich muss es nicht zwingend kombinieren, wie gesagt. Und Joggen, wie gesagt, das hast du jetzt.
Ist ja auch bei dir nicht so, dass wenn du sagst, okay, jetzt jetzt läuft Bach und du hast einen richtig rustikalen, derben Cabernet Franc im Glas, dass du sagst, boah, den kann ich dazu nicht trinken. Sondern das geht dann immer egal wie, oder?
Ja, ich bin jetzt nicht so der mein Mann ist der große Bach-Fan und der liebt das auch, großartige Weine mit Bach zu kombinieren, also dass er das dann dazu trinkt und das dann doppelt genießt und so. Aber ich brauche, wie gesagt, nicht zwingend die Kombination. Also ich genieße die Musik, ich genieße den Wein und ich brauche es nicht in Kombination. Also, und ich bin auch so, wenn ich hier am Schreibtisch sitze, und es gibt ja Leute, die können Radio hören, während sie arbeiten, das kann ich gar nicht. Ne? Ich muss immer voll, also egal was ich mache, es kann was ganz Profanes sein, gar nicht so anspruchsvoll. Aber ich kann mich da nicht konzentrieren. Also ich höre Musik oder ich arbeite. Also ich kann nicht beides kombinieren. Also vielleicht ist das so ein bisschen, wie sagt man, so eine singuläre Begabung. Ich bin dann fokussiert auf das, was ich mache und kann nicht beides kombinieren. Ja. Ich bin nicht Multitasking in dem Moment.
Also, okay. Kannst du dann aber Wein trinken? Also wenn du schreibst, wenn dich darauf konzentrierst, könntest Nein. du da nebenher
Also ich kann Wein
dann sowieso nicht.
Naja, ich probiere natürlich viel, also ja. und beschreibe auch Weine, und da habe ich Gott sei Dank auch großartige Unterstützer, die mir immer wieder tolle Weine auch schicken. Auch in der Corona-Zeit hatte ich Weinhändler, die mich da aufgefangen haben, ne, weil du weißt ja, wie es war alles tot. Und du hattest, deine ganzen Aufträge waren irgendwie weg, und dann hatte ich das große Freude, dass mir dann halt einfach Weinhändler Weine geschickt haben, die ich dann beschreiben durfte. Und ich habe auch immer wieder sehr großartige Weine hier auf dem Schreibtisch stehen, also die mich mit großer Freude erfüllen. Und das war schon ein Segen damals. Und das, aber das ist ja ein anderes. Also ich beschreibe ja in dem Moment den Wein. Ne? Ich arbeite dann in dem Moment mit dem Produkt, ob das Wein, Champagner ist oder was, oder eine Spirituose oder so. Ne? Aber natürlich bin ich auch insofern Genussmensch, dass ich sage, ich gehe auch mal nach Hause und nehme vielleicht auch mal eine Flasche mit, die mir besonders gut gefallen hat. Und dann schreibe ich da auch nicht mehr drüber, sondern dann genieße ich das einfach und dann trinke ich das einfach so oder zu einem guten Essen. Und ich finde, man muss nicht immer dann auch noch nebenher dann das festhalten. Also wer das ja immer exzessiv betrieben hat und in einer Perfektion und auch nie müde wurde, war Guy Bonfort. Ne? Der hat immer sein Booklet dabei gehabt und hat immer noch, und dann wurde es später und alle hatten irgendwie schon auch gut Wein getrunken und so, und Guy Bonfort saß immer noch da und hat seine Notizen gemacht, also sehr diszipliniert. Oder wer das auch wirklich ganz toll macht, ist der Andreas Lutz. Der ist auch jemand, der immer mit seinem Büchlein da ist und immer sehr diszipliniert das dann festhält und so. Ich komme dann irgendwann an den Punkt, also klar, wenn ich das so mache, ich mache das jetzt als Auftrag und ich bearbeite das jetzt, dann mache ich das auch. Oder auch mal auf einer Messe und so, aber ich bin dann auch mal jemand, der sagt so, und jetzt trinken wir einfach nur noch und genießen und Lass uns gut sein.
Schreibst du Weine anders, wenn du sie magst, als wenn du sie nicht magst? Also bist du dabei ein emotionaler oder bist du immer ein nüchterner Mensch? Es ist eigentlich egal, ob du eine gewisse Grundsympathie oder eine Antipathie für den Wein empfindest.
Ich habe das mal so beobachtet, muss ich sagen, weil wir ja immer diese Weinreisen auch gemacht haben. Also gerade auch, also ich schreibe zum Beispiel viel für Vinaturell und wir waren dann zum Beispiel im Priorat oder wir waren irgendwie in der Ribera del Duero und dann hast du diese Emotionen und dann sitzt du da beim Essen und trinkst die Weine oder draußen wird irgendwas gegrillt und die Sonne geht unter und so. Und dann habe ich das immer verglichen, die Beschreibung, die ich da gemacht habe und die ich dann am Schreibtisch gemacht habe. Und da muss ich sagen, da war ich eigentlich ganz zufrieden mit mir, dass ich das relativ gedeckt hat. Also dass ich nicht so emotional bin, also dass ich nicht sage, boah, wenn die Stimmung irgendwie toll ist und so, dann fließt es anders aufs Papier oder in den Laptop, als wenn ich jetzt, sage ich mal, nüchtern irgendwo sitze. Also jetzt hier mein Büro ist jetzt nicht besonders aufregend. Ne? Das finde ich eigentlich auch gut. Es ist ja auch eine gewisse Professionalität, ne? Dass man irgendwie sich nicht so ablenken lässt. Ne? Also früher hat man natürlich schon diese Erlebnisse gehabt. Also gerade Steiermark, meine Güte, habe ich Welschriesling eingekauft und dachte, den könnte ich im Zwei-Sterne-Restaurant Speisemeisterei als Aperitif anbieten. Er lag dann nach 2 Jahren immer noch im Bankettkeller. Also das hast du natürlich am Anfang schon manchmal gehabt, dass du dich hast leiten lassen. Ja, aber ich sag mal, ich finde,
aber so nüchtern habe ich dich auch irgendwo eingeschätzt, deswegen habe ich dir als zweites ein Primitivo zugeschickt.
Danke.
Und war einfach total interessiert, wie du diese Rebsorte, die ja ähnlich wie Grauburgunder, ähnlich wie, keine Ahnung, Prosecco dermaßen gebasht wird. Und wenn du dich so ein Thema wie, keine Ahnung, Rosé auf der einen Seite, ja, aber eben auch Elsass annimmst, wie gehst du mit dem Primitivo um?
Also, Silvio, also ich bin gar nicht so nüchtern, wie man manchmal denkt. Ja, also wenn man mich besser kennt, weiß man das auch. Aber ich weiß, dass ich nach außen vielleicht manchmal eher so ein bisschen strenger oder zurückgenommen habe. Und ich habe mich total gefreut, dass du mir den Primitivo geschickt hast, muss ich sagen, weil ich sagen muss, ich beschäftige mich viel auch, was trinkt mein Umfeld oder so. Ne? Ich bin auch wirklich niemand, also ich habe schon Petrus 90, 89 getrunken, ich habe schon Latasch getrunken. Ich trinke aber auch mal einen Aperol Spritz. Weißt du, ich bin breit. Und ich habe halt meine Eltern zum Beispiel, die trinken halt gerne Primitivo und ich weiß auch, warum die gerne Primitivo trinken. Also mein Papa ist Gärtnermeister, meine Mama war Kneippbademeisterin, also meine Eltern kommen nicht aus der Weinbranche und meine Eltern mögen das gerne, weil das ist halt ein Wein, der ist dunkel, der ist voll, der ist sanft, ne? Also der ist nicht, der eckt jetzt nicht an mit irgendwie Tannin und auch der, den du mir geschickt hast, das ist ein wirklich sehr, sehr schöner Wein. Ich würde ihn jetzt momentan bei den Temperaturen gekühlt trinken. Ich habe ihn auch im Kühlschrank gehabt und ich würde ihn, ich sehe ihn absolut, jetzt ist die Grillzeit, ne? Wenn du so Sachen vom Grill hast, da passt das super dazu. Und das ist ein Wein, wo ich auch sage, der hat seine absolute Berechtigung und der ist ja nun auch, also den du mir geschickt hast, das ist ja jetzt auch kein süßer, also ich habe Probleme, wenn die Rotweine zu süß werden, ne? Also manchmal gibt es so Rotweine, die haben einfach einen zu hohen Restzuckergehalt, ne? Und hier ist es schon einer, der hat auch Struktur, ne? Der hat diese tieffarbene Ausprägung, dann hat er diese Beerenaromatik, dann hat er aber auch, kann man einen Schluck nehmen, der hat aber auch eine schöne Säure, der hat eine geschliffene, schöne Tanninstruktur. Ich habe mal so ein bisschen gegoogelt, auch ist auch durchaus bezahlbar, ne, ist nicht zu teuer. Du hast viel Wein im Glas für relativ wenig Geld. Und um Gottes Willen, also ich bin niemand, der sagt, ich bin jetzt nur auf dieser Top-Liga unterwegs oder sowas. Mhm. Ich bin offen für alles. Wenn es richtig schlecht wird, also wenn der Wein so ganz schlecht ist, also für mich zu süß oder zu kitschig oder einfach schlecht gemacht, dann bin ich auch jemand, der dann sagt, dann kann ich auch mal auf Wein verzichten. Ne? Also dann trinkt man halt ein Bier oder trinkt halt mal keinen Wein. Ne? Also ich habe da schon einen gewissen Anspruch, aber ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, ich gehe da immer nur ran und bin immer nur auf dieser Top-Liga unterwegs, ja.
Aber wenn du diesen jetzt hast, also versuchst du den auch in den Aromen aufzulösen, versuchst du ihn zu definieren, macht er dich neugierig, ist das, wo du dich reinarbeiten möchtest und falls ja, also was begeistert dich daran? Ist es dann eher die Reinheit der Frucht? Ist es die Würze? Ist es die Tiefe? Ist es die Geschmacksfülle? Ist es, dass du versuchst, das zu sehen, was andere darin als schön empfinden können, also diese typische Sommelier-Betrachtungsweise, oder bist du dann der Kritiker, wo du sagst, was haben die da versaut?
Bin nicht so kritisch, aber ich muss auch sagen, ganz ehrlich, es gibt Weine, mit denen beschäftige ich mich ausführlich, also wo ich dann auch sage, da sitze ich länger dran Und es gibt auch so Weine, es gibt einfach Weine, die, da fließt das einfach so in den Laptop. Also das schreibe ich so runter, ne? Das ist da, das mache ich jetzt keinen großen Aufriss. Und es gibt auch so Weine, da will ich mich länger mit beschäftigen, die beschäftigen mich, die nehme ich vielleicht, stelle ich nochmal zurück in den Kühlschrank, die nehme ich am nächsten Tag nochmal raus, denk nochmal drüber nach und so. Das ist jetzt kein Wein, wo ich sage, das ist ein Wein, wo ich mich jetzt lange dran aufhalten würde, aber der mir so sehr viel Freude bereitet, weil es sehr stimmig ist. Also, da passt eigentlich alles, die Struktur passt. Ich habe auch die Erwartungshaltung, wenn ich das Etikett lese, ne, Apulien, Primitivo, dann habe ich genau das im Glas, was ich erwartet habe. Es ist ein wirklich sehr, sehr gut vinifiziertes Produkt und es gibt da nichts dran auszusetzen. Also, und ich hätte damit auch überhaupt kein Problem, das zum Beispiel jemanden zu empfehlen oder eben, das wäre wie gesagt so ein Wein, da würde ich meinen Eltern eine große Freude mitmachen. Die hätten richtig Freude an so einem Wein. Ne?
Das machst du das denn auch? Also wenn du weißt, deine Eltern sind Genusstrinker und also nicht jetzt irgendwie, dass sie diskribieren und sie mögen ein Primitivo, bringst du ihnen Primitivo mit oder bringst du andauernd was Neues mit und sagst, oh, jetzt die Weinwelt ist doch so groß und ihr müsst das mal probieren, müsst mal Merlot ist doch ähnlich wie Primitivo, probiert doch mal einen argentinischen Merlot und damit habt ihr noch einen Step weiter. Also willst du die Welt reformieren oder sagst du jedem Tierchen sein Pläsierchen und ich lass dich genau da auf deiner Insel, wo du in dem Augenblick bist und wo du einfach für dich selber genießt?
Also ich sag mal so, ich bin ja eigentlich ein bisschen auch zu dem Thema Wein gekommen durch meinen Vater, also weil ich halt groß geworden bin und mein Vater halt diesen kleinen Weinkeller hatte und bei uns war Tischkultur halt immer sehr wichtig. Mama hat gekocht, Papa hat halt irgendeinen Wein serviert, aber jetzt wie gesagt nicht diese hochkarätigen Tropfen, aber halt schon ordentlich, ne? Also viel auch, der ist halt viel gereist, der war im Vertrieb tätig, der war viel im Badischen unterwegs, ne? Und hat von da aus dann Weine mitgebracht und bei uns war das Thema Wein schon immer irgendwie ein Thema. Und auch, dass man guten Wein zum Essen trinkt oder wenn wir essen gegangen sind, jetzt nicht Sterneniveau, aber normal, dann war es auch immer so, dass die Familie Göbel halt ein Aperitif getrunken hat, eine Flasche Weiß, eine Flasche Rot und wenn man wollte auch noch ein Schnäpsle, ne, es war immer so dann auch großzügig und so. Und meine Eltern haben mich schon so ein bisschen in diese Richtung schon gebracht, also mein Vater und heute trinken meine Eltern anders, also die haben sich verändert von dem, was ihnen schmeckt, auch das dem Alter geschuldet, also mein Vater und meine Mutter sagen mal, sie haben auch Probleme mit Sodbrand und sie mögen, glaube ich, jetzt mittlerweile auch mehr diese Rotweine, die so ein bisschen weicher, runder sind, vielleicht auch mit bisschen Restsüße, ne? Also die so ein bisschen in diesen halbtrockene Richtung gehen. Aber die haben das eigentlich ganz gut im Griff, was ihnen gut schmeckt und was ihnen gefällt. Und klar bringe ich manchmal Weingeschenke mit nach Hause oder wenn ich hier Flaschen, manchmal ist es ja auch so, dass ich einfach hier Restflaschen habe und ich kann ja auch nicht alles selber trinken, was hier so aufläuft und dann nehme ich was mit nach Hause und dann freuen sich meine Eltern auch. Aber ich sag mal so, meine Eltern haben eigentlich eine ganz gute Idee, was ihnen gefällt und was ihnen schmeckt. Und aber es ist auch immer schön. Also ich fahre auch immer gerne nach Hause. Also meine Heimat ist schon auch Stuttgart, aber ich komme aus Bad Camberg und wenn ich nach Hause fahre, also nach Hessen, wenn ich dann heimkomme, also es ist nochmal ein anderes Zuhause, ne, dann ist es auch immer schön. Also wenn man dann einfach da ist und dann wird man hier bekocht mich mein Mann, daheim bekocht mich dann wieder Mama. Und da ist wirklich, ist halt einfach schön, ne? Und das hat mich auch geprägt und ich glaube, ich hätte diesen Beruf auch, glaube ich, so nicht ergriffen. Also wenn ich nicht so eine Prägung erfahren hätte von zu Hause, ne? Ja, also ich habe ja ein Jahr starten gemacht, Highschool, und ich kam zurück und dann hatte ich so überlegt, ach, eigentlich würde ich gerne was Praktisches lernen, Krankenschwester oder halt Gastronomie, und sagte mein Vater, er war Kind, ist doch dein Englisch so gut, mach doch Gastronomie, aber wir haben mal keine Ahnung von der Gastronomie, da machst du Bad Reichenhall, Berufsgrundbildungsjahr, da hast du mal so eine Idee, wo die Reise hingeht, und dadurch bin ich auch im Barreis gelandet, ne, da gab es die Frau Kern, das war eine Sekretärin, die hat gesagt, die Christina braucht so ein familiengeführtes Hotel. Und dann habe ich mich überall beworben und Barreis war mein erstes Vorstellungsgespräch und da bin ich ja dann auch zur Lehre dann gelandet. Und ja, und das war schon die Prägung auch von zu Hause, ne, dass man so eine Tendenz entwickelt hat. Und dann wurde halt nicht die Krankenschwester draus, sondern die Restaurantfachfrau und dann später halt die Sommeliere. Und deswegen, wie gesagt, das ist schon in meiner Jugend und so begründet gewesen, also dass ich diesem Thema Wein irgendwie sehr zugewandt war.
Vermisst du es manchmal, beziehungsweise die Frage, gibt es irgendwie noch einen Ort, wo du total gerne mal Wein empfehlen würdest, wo du mal für einen Tag reinsneaken würdest oder wo du für, keine Ahnung, eine Woche mal tätig sein würdest, um entweder das Gefühl nochmal zu haben oder einfach zu gucken, wie die dort Weinservice machen, wie man dort als Sommelier tätig ist, selbst wenn du nur in Stage, also Praktikant bist?
Also ich sag mal so, ich bin ja damals aus der Gastronomie rausgegangen, schweren Herzens. Ich habe das geliebt. Also ich war gerne Dienstleister, ich war auch gerne Bedienung und ich war gerne Sommelier im Restaurant. Aber das kollidierte damals so ein bisschen. Also einmal habe ich geheiratet, mein Mann kommt nicht aus der Gastronomie. Also und dann war noch die Problematik, ich hatte ja damals diese Wettbewerbe gewonnen, hatte dann so Aufträge. Also Herr Oechsle hat immer gesagt, was Sie an Ihren freien Tagen machen, ist mir egal, aber unter der Woche sind Sie im Restaurant, finde ich auch richtig und gut, ja. Und dann kam aber so, dass mein Bankett auf den Dienstag fiel, also Montag, Dienstag waren immer die freien Tage. Und dann habe ich schon gemerkt, also ich hätte gerne, 2006 habe ich mich entschieden, dann mich selbstständig zu machen. Ich hätte gerne noch ein Jahr drangehängt oder so, aber ich habe gemerkt, das kollidiert irgendwie. Und dann bin ich rausgegangen und was ich halt heute noch habe, ist, dass mich halt immer juckt, wenn ich so Veranstaltungen moderiere. Und ich merke halt, es hängt irgendwie und sage ich, hey Leute, Teller tragen kann ich immer noch, ne, dann steige ich halt mit ein. Und ich glaube schon, dass ich große Freude hätte, nochmal im Restaurant zu arbeiten. Und ich muss auch sagen, in der Corona-Zeit, als diese Schockstarre dann da war, ne, mit es ist irgendwie, also Prowein war abgesagt, dann wurden alle möglichen anderen Veranstaltungen abgesagt. Dann habe ich so gedacht, naja, dann gehst du halt wieder in die Gastro, ne? Dann gehst du zum Bernd Bachhofer, rufst den mal an und fragst mal, ob du da nicht helfen kannst. Ja, da war die Gastronomie auch zu. Ich würde, glaube ich, schon gerne mal wieder im Restaurant tätig sein. Ich weiß gar nicht, aber wahrscheinlich bin ich da auch zu selbstkritisch, ob ich das heute noch so leisten könnte. Also wahrscheinlich würde ich einen Moment brauchen, da wieder so reinzukommen, ne? Also ich bin ja jetzt
Geistig,
seit
mental oder
2000.
körperlich? Was würde dich da wahrscheinlich jetzt erstmal am
Ich glaube sowohl als auch. Also ich glaube sowohl als auch. Also und ich glaube auch, es wird wahrscheinlich einen Moment dauern, bis es Klick macht und dann wäre ich wahrscheinlich wieder voll drin. Mir ging es zum Beispiel damals so, jetzt hole ich ein bisschen aus. Ich kam ja vom Landgasthof Paulus, also beim Thomas Nichols, und da habe ich dann halt 10, 12 Tische alleine gemacht, Service, ne? Da war hier nichts mit Wasserservice und so, ne? Das war halt schicken. Also das war eine einfache Service-Geschichte wie, also erst Barreis, dann war ich im Elsass, dann war ich eben halt im Landgasthof Paulus und dann bin ich vom Landgasthof Paulus in ein Zwei-Sterne-Restaurant gekommen. Und jeder Azubi, jeder Kommi wusste in dem Moment besser, was zu tun ist. Ich war total lost. Also ich hatte ja einen ganz anderen Service vorher gemacht, ne? Allein die 10 Tische schicken und hier kein Shishi, kein Groß Aschenbecher erst nach der dritten, da durfte noch im Restaurant geraucht werden, nach der dritten Zigarette getauscht und solche Sachen, ne? Und dann kam ich in die Speisemeisterei und da muss ich sagen, da habe ich so, glaube ich, ein Jahr, also so ein paar Monate gebraucht, also so, oder einen Monat habe ich gebraucht, bis ich wieder in diesem Rhythmus drin war, in diesem Fine Dining, ne? Also es hat geklappt, also ich bin gut aufgefangen worden, auch der Rübel, also der damalige Restaurantleiter oder auch die Magdalena war damals noch Azubi und sowas, die waren alle sehr nett mit mir und gnädig, aber es hat so einen Moment gedauert, bis ich wieder in diesen Abläufen drin war, ne? Weil ich das nicht mehr gewohnt war. Und deswegen glaube ich auch, wenn ich mich heute nochmal in ein Restaurant begeben würde und da arbeiten würde, die würden wahrscheinlich auch erstmal mit den Augen rollen und sagen, ja, schon ein bisschen länger her, aber ich glaube, das ist schon im Blut, das kommt schon, würde schon zurückkommen. Und ja, und man weiß ja nie, wo die Reise irgendwann mal hingeht und vielleicht geht man irgendwann mal wieder zurück und also ins Restaurant. Ich wüsste jetzt auch nichts anderes. Also ich bin schon, also meine beste Freundin hat das mal so nett gesagt, da kamen wir irgendwie drauf mit Christo und Jean-Claude, da habe ich gesagt, ein Leben für die Kunst, ne, und ein Leben für den Wein bei dir, weil ich kann auch nichts anderes. Also ich habe jetzt nicht noch zig andere Begabungen, dass ich sage, na ja, also wenn das jetzt nicht mehr klappt mit dem Wein, dann mache ich halt, ich habe auch Begabungen handwerklicher Natur oder sowas, ne? Also ich wäre dann wahrscheinlich relativ aufgeschmissen, ne? Also
Aber so den Kultladen, wo du sagst, da wäre ich gerne mal für einen Tag tätig, gibt's nicht. Dass du
das würde
in
ich mir. Nee, ich glaube, das würde ich. Also vielleicht, ich war jetzt, Barreis würde ich vielleicht schon noch mal machen irgendwie,
Ah,
ne? Also
witzig, schön, ja.
so.
Ah, das wäre jetzt auch mit dem Bewusstsein jetzt nach einigen Jahren. Da ist es, glaube ich, ganz, ganz spannend. Das, also nochmal,
Ja.
wie man es jetzt erlebt. Betriebe verändern sich natürlich, aber die Wände sind ja auch die gleichen oder beziehungsweise die Aufteilung. Da ist es, glaube ich, total spannend. Also das ist so ein, ich würde gerne mal in der Speisemeisterei, glaube ich, arbeiten. Irgendwie jetzt so mit dem Bewusstsein nach 30 Jahren oder nach 25 Jahren. Das ist, glaube
Von
ich,
wann bis
ich
wann
würde.
warst du da?
97 bis 99. Nee, ach gar nicht, überhaupt nicht.
Ah.
Ich war 94 bis 97 war ich da. 94 bis
Okay.
97. Und wie, also das war die Zeit, wo der zweite Stern kam und war eine ganz spannende
Ich war
Zeit.
2002 bis 2006, 4 Jahre lang, ja. Ja.
Schöne Zeit, also
Also
da, aber schön,
ja, absolut.
was danach dann auch noch. Hast du sonst noch irgendwie Ziele und Wünsche oder irgendwelche Gedanken, wo du sagst, das möchte ich unbedingt noch machen oder das würde ich mir wünschen oder das nehme ich mir vor oder das wäre etwas, was ich total gerne noch realisieren würde. Egal, privat oder beruflich, was du.
Also ich sag mal so, ich bin eigentlich sehr zufrieden, also weil ich finde, wir haben einfach einen Beruf, also ob das jetzt im Restaurant ist oder auch so als freischaffende Sommeliere, du hast nur mit netten, also fast ausschließlich nur mit netten Leuten zu tun, ne? Also du, Winzer sind einfach, oder Winzerinnen sind per se einfach nette Leute, du hast mit netten Kollegen zu tun. Du hast immer schöne Erlebnisse. Letztens sagten auch Freundinnen von mir, ich habe Fernweh. Und ich sagte, ich habe kein Fernweh. Ich kann ständig verreisen. Ich komme rum. Ne? Ich habe einen Traumberuf. Ich habe fast jeden Tag einfach mit Genuss zu tun. Ne? Also das, was ich liebe. Also gutes Essen, gutes Trinken. Also es ist vielleicht nicht ein Beruf, wo man reich mit wird. Ja, aber es ist halt was, was einen sehr erfüllt. Also das habe ich damals auch schon immer gesagt, als ich noch im Restaurant tätig war. Also mein Mann sagt immer, der stellt Maschinen her zum Schraubenprüfen, ich höre zu spät, zu teuer, funktioniert nicht. Und du hörst nur, es war so schön, es war so ein toller Abend, wir haben es so genossen, vielen, vielen Dank. Und das muss ich sagen, man kriegt einfach viel zurück. Ja. Also ich muss sagen, und Wünsche, Träume, naja, ich sag mal so, es ist alles nicht so einfach, denke ich mal. Also die Zeiten haben sich schon noch gewandelt. Ne? Also es war schon mal einfacher, also denke ich mal. Also so auch in der Selbstständigkeit einfacher. Also ich bin jetzt kein Mensch, der nicht gerne mal die Extrameile geht oder zwei Extrameilen. Im Moment habe ich das Gefühl, man muss 3 Extrameilen gehen, um dahin zu kommen, wo man vorher mal war. Ansonsten wünsche ich mir einfach auch, dass ich mit dem Christian Frenz und mit meinem Geschäftspartner weiter diese wunderbare Agentur Sommelier Consult noch viele Jahre managen kann und dass es weiterhin gut läuft für uns. Würde mich freuen, wenn das Thema Citron Poré noch ein bisschen mehr also Gewichtung bekommen könnte und wenn da ein bisschen mehr möglich wäre. Ja, und ansonsten glaube ich, wenn man gesund ist und so ein Leben führt, wie ich das führen darf, und dann kann man eigentlich nur hochzufrieden sein. Ja.
Das Schwierige, finde ich, ist wirklich und war es in der Tat auch, nicht auszuufern. Also das Gespräch nicht 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Stunden dauern zu lassen, weil das könnte man mit Christina. Sie ist ein Lexikon an Wissen. Nicht nur über das Elsass, sondern über so viele Bereiche in der Weinwelt. Und sie schafft es auf eine ganz eigene Weise zu vermitteln. In ihren Seminaren, in ihren Vorträgen. Und ich habe sie auch einmal als Sommeliere in der Speisemeisterei erlebt. Ich weiß gar nicht, ob sie das noch weiß. Da hätte ich sie eigentlich fragen sollen. Gerne das nächste Mal. Und zwar großartig. Ich war damals begeistert. Ich war total imponiert. Mit welcher Leichtfüßigkeit, mit welcher Eleganz, mit welcher Unaufdringlichkeit, aber eben auch mit welcher Besonderheit sie die Weine dargeboten, zelebriert und eigentlich dieses ganze Erlebnis untermalt hat. Und vielleicht konnten wir das auch ein ganz kleines bisschen in unserem Gespräch vermitteln. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Danke, liebe Christina, dass du unser Gast warst, dass du dein Wissen, deine Emotionen, deinen Lebensweg mit uns geteilt hast und auf hoffentlich ganz bald einmal wieder. Und auch ein großes Dankeschön an euch, dass ihr da seid. Ich sage das oft, aber es ist mir persönlich sehr wichtig, sehr freuen, wenn ihr uns bewerten würdet. Gerne auf Apple Podcast oder auf Spotify oder auf beiden. Denn dank dieser kleinen Bewertung, das ist manchmal nur eine Minute, bekommen wir mehr Sichtbarkeit, bekommt der Beruf, eben auch die Weinszene, die Gastroszene, eine andere Sichtbarkeit und ist eben nicht nur ein Nischenprodukt. Daher vielen Dank für eure Mühe. Ihr könnt mir auch gerne auf Instagram oder eine E-Mail schreiben, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Wünsche, wenn ihr vielleicht den einen oder anderen Gast habt, den ihr gerne im Podcast sehen würdet, den ich noch vergessen habe. Es gibt noch eine lange Liste, die wir abarbeiten können, denn wir haben in Deutschland so großartige Kollegen. Ja, und deswegen sage ich zu gerne, nach dem Podcast ist vor dem Podcast. Und bevor ich das sage, möchte ich mich ganz herzlich noch am Schluss und auch wie jede Woche und das aber aus voller Überzeugung bei der Schlumberger Gruppe mit den Handelshäusern Segnis, Consilio, Vini, Schlumberger und natürlich dem Privatkundenportal Bremer Weinkolleg dafür bedanken, dass sie händisch und auch wirtschaftlich an meiner Seite sind, das Ganze begleiten, unterstützen, wirtschaftlich unterstützen und dieses Projekt am Leben erhalten. Tja, dank Ihnen ist nach dem Freitag vor dem Freitag und nach Christina Hilke reisen wir nach München. Und ich spreche mit einem unglaublich interessanten Wahldeutschen. Nachdem Christina jetzt das Elsass so als Schwerpunkt ein wenig gelebt hat, wir hoffentlich ein wenig darauf eingehen konnten, ist nächste Woche die Loire dran. Das eigentlich hippe Gebiet im Augenblick, wollen wir so versuchen, ein wenig tiefer zu beleuchten. Und das will ich natürlich nicht allein, sondern das möchte ich mit Ihnen. Ich freue mich sehr auf Julien Mollat.
Hallo, ich bin die Stefanie Hehn und ebenfalls auch ein Sommelier. Ich darf heute über eine ganz besondere Kollegin sprechen, die mittlerweile auch eine gute Freundin geworden ist, die Christina Hilker. Ich durfte Christina kennenlernen nach meiner Ausbildung. Da war sie meine Chefsommelier im Restaurant Speisemeisterei in Stuttgart. Das hat damals noch Martin Oechsle betrieben. Wir hatten da 2 Sterne im Guide Michelin und sie war gerade frisch ausgezeichnet mit dem Titel Sommelier des Jahres vom Gomeo. Das imponierte natürlich, mit der Sommelier des Jahres zusammenzulernen, weil das große Ziel von mir schon immer war, auch selbst mal Sommelier zu werden. Ja, sie war ganz offen, sehr hilfsbereit, natürlich so ein Anfänger nach der Ausbildung, hat Fragen ohne Ende, aber Christina hatte immer genug Zeit und Energie, mir diese ganzen Fragen zu beantworten. Jederzeit hatte sie ein offenes Ohr für alles und hat mich da in vieles eingeweiht. Ja, und dann später, als ich den Sommelier gemacht habe, hat sie mir auch immer wieder mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Sie ist ein sehr offener Mensch, hat einen wahnsinnigen Weinverstand, kann die Weine super beschreiben. Wenn Christina einen Wein verkostet hat und man den selbst noch nicht kennt, kann man sich auf ihre Meinung verlassen. Und dieser Wein schmeckt genauso, wie sie das aufschreibt oder einem das erklärt. Und außerdem macht es wahnsinnig viel Spaß, sich mit ihr auch hinzusetzen und mal ein Glas Wein zu genießen, nicht nur darüber zu sprechen. Ja, sie ist sehr unterhaltsam und ich mag es, dass sie auch manchmal so diese leichte Zerstreutheit hat, weil ich Menschen mag, die einfach menschlich sind. Und ja, einfach eine Freundin, die so über die Jahre immer wichtiger geworden ist und es aber auch von Anfang an schon war. Es ist sehr schade, wenn man sie nicht im Restaurant erlebt hat. Also ich bin froh, beide Seiten von ihr zu kennen. Ob die Gastseite oder die Sommelier-Consult-Seite.